I am, of course, really lucky that I can make a living with my drawings, and that the work is regarded really highly. And I think I did a good job. I'm glad it's there. But there's a kind of nostalgia for being an unknown artist and saying, "You'll see, you bastards, you'll see."
Wer ist dieser Mann, der da gerade auf Englisch gesprochen hat? Diese Frage klären wir natürlich sofort jetzt am Anfang der Sendung. Aber vorher möchten wir euch begrüßen, weil es ist Zeit für eine weitere Folge Mega Magisch. Ausgabe 7.
Genau, dieses Mal mit dem Christian Möller mal wieder.
Guten Tag.
Hallo Herr Möller.
Hey. Dem Max.
Das bin ich, Hallochen.
Und ja, mit mir natürlich auch dem Arne. Und in dieser Runde haben wir uns kürzlich erst schon mal eingefunden, nämlich am Mittwoch, dem 5. waren wir zusammen im Museum.
Das hast du dir doch aufgeschrieben.
Klar.
Ja. So, dieses Kalendarische, das, dieses Genaue, dieses Hinschauen, dieses Historische, das ist der Arne.
Um genau zu sein, am Mittwoch, dem 5. Dezember 2012, denn wir wissen ja alle, diese Podcasts werden auch in 500 Jahren noch gehört, um den guten Herrn Pritlov, glaube ich, zu zitieren, der das dauernd vor sich herträgt.
Macht er das?
Ja. Also unser wird auch in 1000 Jahren noch gehört.
Für den Fall, dass ihr das erst im 22. Jahrhundert hören solltet, this is 21st century stuff.
So ist es.
Ja. Wir haben uns getroffen und waren im Museum und zwar zu einer fürs Museum eigentlich ziemlich ungewöhnlichen Ausstellung.
Ja, Comic, ne? Es gibt es nicht viele Museen, das stimmt. Aber im Moment in Köln sogar zweifach. Und in einer Ausstellung waren wir drin, nämlich zum Art Spiegelman.
Ja, da gibt's nicht so Ausspracheprobleme wie bei Jeff Lemire.
Also bei der Vorstellungsrunde zu der davor habe ich von der rechten Seite gehört, hat sie Zwiebelmann gesagt?
Ach, fand echt?
Ich schon sehr lustig, ja.
Ja, ich glaube, es gibt auch immer noch Leute, die manchmal Spiegelmann sagen.
Also ich zum Beispiel sagt das dauernd.
Ist ja vielleicht auch nicht ganz so, ist vielleicht auch nicht ganz so falsch, weil der Name ja ursprünglich aus Polen kommt. Also die Eltern von Art Spiegelman sind ja polnische Juden, die das KZ überlebt haben. Um jetzt hier mal direkt irgendwie den Ton zu setzen.
Ich merke schon, ist natürlich auch ein Thema, was einen sofort nachdenklich macht. Art Spiegelman ist bekannt geworden mit diesem Comic Maus, wahrscheinlich einer der bekanntesten Comics überhaupt. Also immer wenn man Leute fragt, die auch nichts mit Comics zu tun haben, das hat jeder im Buchladen schon mal gesehen.
Wobei ich ja zugeben muss, gelesen habe ich ihn nicht, war mir schon
ich glaube, es ist auch so, dass das mehr Leute gesehen haben und kennen, als es gelesen haben, wie oft bei solchen Werken. Es ist
beschäftigt sich natürlich auch mit einem Teil der deutschen Geschichte, wo das bleibt dir im Gedächtnis einfach.
Ja, und es ist also auch jetzt nicht nur deshalb, aber auch wegen der Rolle, die das Ding so in der Comicgeschichte hat. Also es ist der erste Comic, der mit dem Pulitzerpreis zum Beispiel ausgezeichnet wurde. Das hat es, ich glaube, auch nachher nicht mehr so richtig gegeben. In den 90er Jahren war das schon. Ende 80er, Anfang 90er hat Spiegelman das publiziert und ich kann dir mal ganz kurz erzählen. Also Maus erzählt im Grunde die Geschichte seiner Eltern, wie sie ins KZ in Auschwitz gekommen sind, wie sie da getrennt worden sind und wie sie beide getrennt überlebt haben und wie sie dann über Schweden in die USA ausgewandert sind. Das ist das eine. Das wird aus der Perspektive von Spiegelmans Vater, Vladek Spiegelman, erzählt. Und dann, und das ist das eigentlich Besondere an dem Ding, hast du immer gleichzeitig noch seine eigene Perspektive mit dabei. Also der junge Art Spiegelman, der auch ziemlich rebellisch war. Wir reden jetzt so von die Zeit, die da erzählt wird, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Der war ein Hippie, der war so in der Underground-Comic-Bewegung mit drin und hat ziemlich Zoff gehabt zu Hause mit seinem Vater, weil das ist immer das Thema. im Grunde, was ist mit diesem Mann, mit diesem Vladek Spiegelman passiert, letztlich an Traumatisierung durch dieses Ereignis, im KZ gewesen zu sein, das überlebt zu haben. Die Mutter hat sich dann später noch in den 60er Jahren, Spiegelmans Mutter hat sich umgebracht. Das war auch so ein bisschen der Ausgangspunkt dafür, dass das erzählt wurde. Und du siehst halt immer, der junge Art Spiegelman sitzt da mit seinem Vater und der erzählt ihm diese Geschichte. Mhm. Und ja, du merkst zwischendrin, die kommen ganz schwer miteinander klar, weil der alte Herr ist halt zum Beispiel über die Kriegszeit und diese KZ-Zeit geizig geworden. Der kann nichts wegschmeißen. Und dann hast du sowas wie, man hat irgendwie eine Packung Cornflakes, da ist noch so ein bisschen richtig was, ist noch so ein bisschen was über und das tut er dann dem Art irgendwie, gießt du das in den Teller irgendwie morgens zum Frühstück und er sagt, nee, komm, du weißt, ich mag irgendwie, ich esse keine Cerealien oder ich mag diese Cornflakes nicht, schmeißt das weg und dann sagt Vladek Spiegelman irgendwann ganz empört, ich kann nichts wegschmeißen seit dieser Zeit unter Hitler, ich kann überhaupt nichts mehr wegschmeißen, es geht einfach nicht mehr und dann flippt Art aus und sagt irgendwie dann, heb doch deine fucking Cornflakes auf für die Zeit, wenn Hitler mal wiederkommt, dann hast du ja schon was im Schrank. So, das ist so auch die Härte der Auseinandersetzung, ja. die da thematisiert wird und dadurch hat das eben etwas, zeigt es jetzt einerseits, Geschichte oder gerade die Geschichte von so einem Ereignis ist eben nicht einfach in der Vergangenheit, sondern sie lässt uns quasi nicht los. Also sie prägt Familien über Generationen hinweg. Auch Art Spiegelman selbst ist quasi irgendwie noch davon betroffen, dadurch, dass er eben mit diesem Vater zusammen lebt oder von dem erzogen worden ist und sich jetzt da so ganz langsam von emanzipieren muss von dem, was er von ihm verlangt, an Sparsamkeit, an Zielstrebigkeit und so weiter und so fort. Das sind im Grunde so diese zwei Ebenen. Eine dritte kommt noch dazu. Das hat für sehr viel Diskussionsstoff am Anfang gesorgt, nämlich was Spiegelman macht, deswegen heißt der Comic ja auch Maus. Er erzählt diese Geschichte mit so Tierfiguren quasi.
Also eine Fabel so ein bisschen.
Wie eine Tierfabel im Grunde. Also die Juden sind Mäuse, die Nazis sind Katzen. Und das hat natürlich im Comic-Bereich auch nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil du natürlich Mickey Mouse hast. Und Mickey Mouse von vornherein als die einerseits positive Figur, ja, also jeder weiß, das ist so der nette Typ. Und andererseits, die Mickey Mouse-Filme, also die frühen Disney-Filme sind ja im Dritten Reich auch, waren die wohl, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mal so teilweise zu sehen oder zumindest irgendwie so die Nazi-Führungsriege kannte das und die fanden das natürlich verderblichen Kram. Vor allen Dingen, das wird auch im Maus-Comic dann zitiert, weil die Maus ja das Ungeziefer ist. Und dann auch wieder die Maus als Ungeziefer wird dann natürlich wieder quasi gleichgesetzt damals mit den Juden. Und da hast du diese Vielschichtigkeit, die er da in diesen Comic mit reinbringt, hat dann für Diskussionen deshalb gesorgt, weil unter anderem, naja, die Franzosen sind bei ihm Frösche, die Amerikaner sind Hunde und die Polen sind Schweine. Und deswegen ist Maus am Anfang in Polen tatsächlich verbrannt worden. Also da hat es Bücherverbrennung gegeben.
Ich finde das interessant, wenn man das jetzt auch hört, das Buch quasi so vorgestellt bekommt. Es ist ja so ein Werk, wo man sich auch so ein bisschen einarbeiten muss, dass man diesen ganzen Kontext verstehen kann. Und wir waren in dieser Ausstellung zu diesem Treffen, wo auch noch andere Personen geladen waren und wurden durch diese Ausstellung von Art Spiegelman geführt, von dem Mann, der Kurator war für die Ausstellung, der das Ding zusammengestellt hat und der auch Geschichten dazu erzählt hat. Weil sonst, muss ich ehrlich sagen, wäre es ein bisschen viel für mich gewesen. Das war so voll alles mit Comics, die ganzen Wände natürlich, alles voll mit einzelnen Seiten, mit Skizzen und so. Ich fand's viel.
Aber meinst du wirklich, dass das nicht funktioniert hätte, ohne den Hintergrund? Das hätte wahrscheinlich anders funktioniert, oder?
Also ich glaube, wir wären da dran vorbeiflaniert und hätten uns halt Einzelnes angeschaut. Ja. Aber ich hätte das nicht alles wirklich aufnehmen können oder mir die Geschichte da wirklich durchlesen können.
Ja, aber finde ich auch gar nicht so schlimm. Also ich finde auch zum Beispiel, gut, das kann ich jetzt für den Comic nicht sagen, weil ich ihn zu meiner Schande ja nicht gelesen habe, aber es ist ja ganz oft so, dass man irgendwas liest oder zumindest geht es mir oft so, ich lese irgendwas, dann finde ich das gut oder eben nicht und es nehme das halt irgendwie auf und später lese oder höre ich etwas darüber, lese es nochmal und nehme es dann nochmal völlig anders wahr. Mhm. Aber in beiden Fällen hat es halt funktioniert. Wahrscheinlich braucht man diesen Hintergrund nicht unbedingt, wobei es sicher auch nicht verkehrt ist, ihn zu haben.
Ich finde es spannend, vor allen Dingen, wenn Christian so ein bisschen was erzählt. Du ja, hast ihn ja tatsächlich auch getroffen, ne?
Ja, das war auch, ich muss gestehen, ich war zum ersten Mal seit Jahren vor einem Interview wieder ein bisschen nervös, weil er schon, ja, also ich ihn schon sehr verehre für das, was er macht und die Gelegenheit jetzt auch nicht so häufig ist, ihn zu sprechen. Das war halt im Rahmen der Ausstellungseröffnung. Und ja, man bekam auch gleich schon so ein bisschen Manschetten am Anfang, weil ich hatte für einen Radiobeitrag halt am Anfang ein sehr langes Interview angefragt, 45 Minuten. Und dann hieß es auch so, ja, 45 Minuten können Sie haben. Und dann hieß es am Morgen, ja, es gibt jetzt irgendwie Probleme mit dem Schedule, es sind jetzt nur noch 30 Minuten. Naja, okay, kann man mit leben. Und vor Ort war es dann so.
Zwei.
Nee, nicht ganz, aber so vom Gefühl her kam es mir ein bisschen so vor. Spiegelman kam ein bisschen zu spät, weil er irgendwie nach dem letzten Interview oder nach dem Programmpunkt vorher unbedingt noch eine mindestens rauchen musste. Und ich saß da irgendwie an meinem Tischchen und wartete auf ihn. Und er sitzt, also der Mann raucht tatsächlich auch Kette. Und er ist also draußen, es war auch kein gutes Wetter, aber trotzdem steht er draußen irgendwie, glaube ich, da im Nieselregen und raucht halt erstmal, kommt dann zu spät. Und ich dachte schon so, Leute, das geht doch alles jetzt von meiner Zeit ab. Und so war es dann natürlich auch. Und es wurde gefragt irgendwie, ja, wie lange müssen wir das Interview machen? Wie lange brauchen Sie denn? Und ich so, 30 Minuten waren angefragt. Was? 30 Minuten? Nein, 15 Minuten. Und dann sitzt du da halt mit deinen Fragen. Und außerdem ist eben bei Spiegelman die Sache, er hat die üblichen Fragen, die sich zu dem Comic stellen und die ich natürlich auch ganz gerne gestellt hätte, schon tausendfach beantwortet. Warum schreiben Sie ausgerechnet einen Comic über den Holocaust? Warum schreiben Sie über den Holocaust ausgerechnet einen Comic? Und warum benutzen Sie die Tierfiguren dafür? Und da sagte er am Anfang auch direkt, kommen jetzt eigentlich wieder diese blöden Fragen, die ich ständig beantworten muss? Und dann sitzt du da auch erstmal und denkst so, ja, eigentlich schon. Und dann sagt er halt so, sorry, kann ich jetzt aber nicht eher ernst sein, oder? Und dann habe ich halt schnell so ein bisschen auf ein anderes Thema gelenkt und wir haben erstmal darüber gesprochen, worüber er auch dann sehr gerne geredet hat, wie ist er denn eigentlich zum Comiczeichnen gekommen, wie fing das an? Und darauf hat er das Folgende gesagt.
I was almost pre-literate when I discovered the fact that very young, just looking at drawings and comics and seeing different styles and going, oh, it's different from the other. Oh, and this one, he makes an ear this way, and the other one makes an ear with a different set of marks. As soon as I figured that out, at that point, I began to study comics, you know, to copy them and to learn, okay, this way is one set of marks for making a nose. This is another set of marks for making a nose. This one seems to make a lot of small boxes. This one makes bigger boxes. And then just began to kind of enter further and further, and by the time I was 12 years old, I was making cartoon drawings, and by the time I was 14, I was lost. I mean, there was no other possible thing I could do.
Ich finde das interessant, wie er zu Comics gekommen ist, weil er natürlich auch als Kind Comics gelesen hat. Und erinnerst du dich an die Anekdote von dem Kurator, der ihn ja auch kennengelernt hat damals mal, weswegen diese ganze Ausstellung überhaupt zustande gekommen ist? Und der meinte, dass der Vater, weil er so geizig war, halt immer kein Geld ausgeben wollte.
Oh ja, das war lustig.
Ja. Und dann nach dem Motto, ja, weil du vorhin den Geiz erwähnt hattest, der Vater hat keine Kohle
gehabt. Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, wären denn diese preiswerten, runtergesetzten Comics hier okay? Und dann hat der Vater gesagt, ja, können wir machen, Sohn. Und das waren dann immer die auf dem Index standen und die raus mussten und die irgendwie in der Preiswertbox standen. Und deswegen
hat er
die ganzen
stapelweise harten Stoff zu Hause.
Hat die coolen Sachen alle lesen dürfen.
Horror-Comics und sowas alles.
Ja, Sex and Crime.
Ja, hat dann auch mit 15, 16 so immer schon versucht, professionell zu zeichnen, ist zu irgendwelchen Zeitschriften gegangen, hat da hin und wieder mal was veröffentlicht und ist dann so mit ungefähr 18, glaube ich, dazu gekommen, dass er einen Job hatte bei einer Kaugummi Fabrik bei einer Kaugummihersteller, weil die hatten halt immer so Sammelbildchen und irgendwelche Karten und Verpackungen zu ihren Kaugummis. Und ich fand das in der Ausstellung ganz schön, dass diese
diese Vitrine da.
Die sind direkt Vitrine, am Eingang. Genau, wo auch diese, ich weiß nicht, das waren so Art billige Plastik-Action-Figuren oder sowas, was da hing und halt dieses, diese Kaugummi-Bildchen. Ja, und damit hat er sich sein Geld verdient. Das war so in den 60er Jahren dann, war schon so ein bisschen in dieser Underground-Szene drin und ein ziemlicher Hippie, wie er gesagt hat.
When I was traveling around the country as a hippie, I had my own kind of Volkswagen bus and I was driving around and I would call up and say, send the next check to Crested Butte, Colorado, and what do you need me to do this week? And then I would make drawings in the back of the van and I had my bed there and I was just a hobo, a gypsy.
Ja, das war also die Gehaltschecks, von denen er da redet, das ist tatsächlich das, was er von dieser Kaugummi-Firma bekommen hat, für die er diese Auftragsarbeiten erledigt hat.
Im selben Zuge haben wir auch noch die Geschichte erzählt bekommen, wie er damals diesen Schulbucheinband entworfen hat, inklusive einer feinen Anleitung, wie man das irgendwie alles einschlägt und dass es ganz ordentlich ist und keine Falten hier und keine Falten da und so weiter. Und hintendran hat er dann wohl noch gehängt, dass wenn man damit fertig ist, man den ganzen Scheiß auch einfach in den Müll schmeißen soll und in einen guten Film gehen. Also er scheint da schon von Anfang an ein bisschen subversiv unterwegs gewesen zu sein.
Dass die das so gedruckt und verkauft haben, finde ich allerdings auch ganz schön lustig. Jo. Hat wahrscheinlich keiner mehr drauf geguckt. Hast du was Lustiges drauf gemacht? Ja, habe ich. Ja, gut, dann druck it. Irgendwie sowas.
Jo, wahrscheinlich.
Ja, und diesen Job, den hat der Kaugummi-Firma, den hat er auch ziemlich lange gehabt. Und diese Sammelbildchen, die er da entworfen hat, oder so Postkarten, da gab es eine Serie, die war ziemlich erfolgreich, die war da auch zu sehen, Garbage Pail Kids, also so Müllhaufen Kids. Und das hat ihm dann auch, hat er mir erzählt, Probleme gemacht später, als er dann in den 70er, 80er Jahren eben dazu gekommen ist, Maus rauszubringen, was auch am Anfang nicht einfach war. Also man sieht in dem Band Metamaus, den es jetzt auch dazu gibt, sage ich gleich noch ein bisschen was dazu, welche Unmengen an Ablehnungsschreiben sein Agent für diesen Comic bekommen hat. Die sind auf einer Seite alle so ein bisschen zusammen kollagiert. Naja, und dann hat er das Ding endlich bei einem Verleger und dann hat der gesagt, irgendwie, ah, und jetzt machst du auch noch diese blöden Karten. Hoffentlich kommt keiner drauf, dass du das bist.
They were terrified that people would know that I made this crazy stickers. And they said, you know, we had worked so hard to try to present this book seriously. If they know you did Garbage Pail Kids, it'll become a big mess, like Garbage Pail Jews, who knows what.
Naja, und zu Maus gibt es jetzt eben auch noch, habe ich hier schon in der Hand, den sehr schönen Band Metamaus, den er jetzt herausgebracht hat, eben aus dem Grunde unter anderem, dass er diese ganzen Fragen nicht mehr ewig beantworten will. Warum ein Comic zum Holocaust, aber auch sonst ziemlich umfangreich, was so seine Motivation war, wie das gelaufen ist. Richtig tolle Sache. Man sieht auch überall, ich kann es dir ja mal gerade geben, Max, Dankeschön. Man sieht auch überall so Skizzen und was alles so die Vorbilder für die Zeichnungen waren. Es ist auch eine ganz schöne DVD drin, wo
die vollständigen Mausunterlagen.
Genau, wo nämlich sowohl die vollständige Maus drin ist, also einmal hier der Comic, wenn man Bock hat, den am Computer über eine DVD zu lesen, kann man das da machen. Und zu den einzelnen Sachen aus der Maus gibt es dann halt immer also einerseits Bilder hier in dem Buch, die Vorbilder für einzelne Zeichnungen waren, aber auch immer, und das fand ich super beeindruckend, die Stellen teilweise aus den langen Interviews, die er für dieses Buch mit seinem Vater geführt hat. Das hatte ich auch so noch nie gehört und das ist natürlich etwas, was so besonders rührend nochmal ist, wenn du wirklich hörst, dieser alte Mann damals schon mit seinem leicht polnischen Akzent sitzt er halt auf seinem Trimdich-Fahrrad, auf dem er immer sitzt und erzählt seinem Sohn diese Geschichten.
Auf dem Trimdich-Fahrrad?
Auf dem Trimdich-Fahrrad, ja. Ich weiß nicht, vielleicht war das für den auch so, ja gerade schon gesagt, irgendwie bisschen geizig und so weiter. Vielleicht war das für ihn so eine Methode quasi auch, ja, zu sagen, okay, ich erzähle jetzt hier dem Jungen nicht nur einfach diese alten Geschichten, als ähnliche Geschichten hat er das nämlich teilweise abgetan, sondern gleichzeitig, ich tue auch noch was dabei und sitz auf diesem Fahrrad drauf. Metamaus. Das ist dieses Buch, wo man alles über die Maus nochmal erfährt, wenn man möchte. Was er mir dazu gesagt hat, es war ganz schön schwierig für ihn, daran zu arbeiten. Also auch wenn er irgendwie sehr viel an Material sich vorher schon durchgeguckt hat, um das vorzubereiten, hat es ihn dann doch nochmal überwältigt.
It was so painful to return. You know, there's a the first weeks, I don't know how long it was, I would go and I'd start looking through the family photographs, the history books I'd looked at before to make Maus, gathering some more, listening to my father's tapes again, looking at the old sketches and drawings I'd been using to try to begin making it coherent. I'd already done the interviews for the book with a friend, Hilary Chute, who was an academic, and we spent a few years gathering it. But when I finally sat down to really make a book out of it and had to focus, I found that I would go to my studio, I'd look, and within 10 minutes I'd be crying.
Ja, war dann schon ein beeindruckender Moment. Irgendwie sitzt dieser doch ältere Mann irgendwie vor dir, den du ziemlich bewunderst, und der erzählt dir mal eben so, dass er da bei der Vorbereitung zu seinem Buch doch nochmal in Tränen ausgebrochen ist und dann auch einfach mehrere Tage lang nicht arbeiten konnte. Die Ausstellung, die zeigt jetzt nicht nur Maus, obwohl das natürlich schon eine große Rolle spielt, sondern es zeigt auch sein Underground-Magazin Raw zum Beispiel, was schon ganz toll ist, auch mal im Museum zu sehen, auch gerade in der Größe, und vor allen Dingen, weil man auch unter anderem diese Hefte zum Beispiel so leicht gar nicht mehr bekommen würde, wenn man nicht so ein paar 100 bis 1000 Euros da rein investiert, nehme ich an.
Die Spiegelman-Ausstellung ist übrigens auch noch zu sehen, also ihr könnt euch die auch noch anschauen, die ist noch nicht geschlossen. Für den Fall, dass ihr den Podcast später hört, sage ich an dieser Stelle aber mal, dass sie bis zum 6. Januar 2013 läuft. Und bis dahin habt ihr die Chance, euch das noch anzuschauen. Und die ganzen Bücher, über die wir gesprochen haben, die Comics und so, die sind natürlich da auch in der Buchhandlung zu kriegen. Also wenn ihr Interesse habt, könnt ihr das in einem Aufwasch machen. Was ganz spannend war, wir waren halt
im Museum Ludwig in Köln, sollte man an der Stelle vielleicht sagen.
Habe ich das gar nicht erwähnt?
Ich weiß jetzt auch gar nicht.
Ja. Sonst wissen wir es jetzt zweimal.
Auf jeden Fall. Also Ludwig und Museum, das sollte für euch in Köln auf jeden Fall die Anlaufstelle sein. Und ja, das war insofern für uns ganz interessant, als wir drei da waren, weil wir eingeladen waren zu einem Treffen, wo ganz viele Blogger und Podcastmacher auch eingeladen waren, das Ganze so ein bisschen auf multimedialer Ebene zu bearbeiten, und weil man eben so ein bisschen stolz war, dass es zwei Comic-Events in der Stadt gibt und auch beide in Museen, was eben halt selten ist. Der Kurator, der das gemacht hat fürs Museum Ludwig, ist eigentlich der Fotografie-Kurator gewesen, der die Fotoausstellung gemacht hat, der Herr von Dewitz. Und das war, glaube ich, auch dessen letzte Ausstellung. Ja, also die letzte Ausstellung, die er da tatsächlich kuratiert hat, und das war dann eine Comic-Ausstellung. Das fand er auch natürlich ganz toll, dass er das dann noch geschafft hat, das ins Museum zu bringen. Und parallel läuft aber in Köln, im Kölnischen Stadtmuseum, noch eine andere Ausstellung, und der Künstler, der da ausgestellt wird, war auch bei diesem Treffen dabei.
Genau, das war nämlich Ralf König, dem sind wir nachher auch noch ins Gespräch gekommen, und der war auch so freundlich, uns noch ein kleines Interview zu geben. Dann haben wir da einen Raum organisiert und uns da zusammen reingesetzt. War ein bisschen seltsam, weil, also für uns jetzt zumindest, weil es ihr kennt das aus der Schule vielleicht noch, so ein typischer Kunstraum, ne, wo man, wo irgendwie der Boden mit Farbe bekleckert ist, die Stühle knarzen und sind ein bisschen unbequem und die Tische voller Kleber. Da haben wir uns hingesetzt, um ein kleines Gespräch zu führen, und nun ja, dann war das auch die erste Frage, die wir ihm gestellt haben.
Ralf König sitzt bei uns. Hallo.
Hallo, hi.
Wann warst denn du das letzte Mal in der Schule eigentlich? Wenn ich auf solchen Stühlen sitze, dann frage ich mich sowas immer.
Das ist lange her. Ich bin jetzt 52, da muss ich zurückrechnen. Das war wahrscheinlich die Berufsschule. Oder halt, wenn du die Kunstakademie in Düsseldorf, wo ich ja 10 Semester gemacht habe, als Schule bezeichnet, wo ich nicht viel gelernt habe nebenbei, dann vielleicht dann da. Und das war das 87 vorbei, also. Danach war ich nicht mehr wirklich in der Schule und hatte auch keine Prüfungen mehr, was ich noch viel wichtiger finde, weil ich habe das gehasst, wenn irgendwas auf mich zukam und ich musste das dann können, sonst kriegte ich eine schlechte Note oder so. Das war gar nichts für mich.
Gerade waren wir zusammen in der Ausstellung, haben jetzt so eine schöne Runde auch gehabt, wo wir da durchgeführt worden sind. Kannst du dir eigentlich Comic-Ausstellungen selber angucken, oder geht es dir da wie uns, dass wir total erschlagen sind, weil da so viel hängt?
Na, das kommt darauf an, von wem. Ich habe damals sensationell gefunden in diesem Haus, also wir sind jetzt im Wallraf Richard, Quatsch, wir sind im Ludwig.
Jetzt geht das wieder los.
Wir sind im Ludwig, ich verwechsel die immer, keine Ahnung. Jedenfalls, als Robert Crumb hier war, das war für mich damals schon sehr, sehr, sehr faszinierend. Ich habe mir das mehrmals angesehen, aber weil Robert Crumb so ein fast geisteskranker Zeichner ist, der muss ja zeichnen sein Leben lang, das ist ja so eine Passion. Und B, weil der Mann für mich damals sehr, sehr wichtig war, als ich pubertierend auf dem Dorf, auf dem Katholischen saß, bekam ich Fritz the Cat von ihm in die Hand und einige andere Underground-Comics aus dieser Zeit, und das hat mich so geflasht damals, dass ich wollte einfach dann auch Comics zeichnen, weil Saukram hat mich immer schon interessiert und da waren die Jungs ja damals wirklich gut drin. Und zu sehen, wie Robert Crumb halt bei Fritz the Cat da irgendwelche Miezen in der Badewanne hat und Fritz vögelt die alle durch und die kiffen alle und so, das war für mich natürlich ausgesprochen aufregend.
Und bekam man diese Art Comics auf dem katholischen Dorf eher besser oder eher schlechter als andernorts?
Die bekam man gar nicht. Das war ein Zufall. Ich meine, wir reden jetzt hier von, wann war ich denn? 1373 oder so.
Da Amazon gab es noch nicht.
Ach was. Es war eher ein Zufall. Ich hatte, glaube ich, eine Pardon. Das war damals, ich glaube, der Vorläufer der Titanic, so ein Satireheft. Aus irgendeinem Grunde habe ich das in die Hand gekriegt. Vielleicht so ein Cousin mit langen Haaren, der das da liegen hatte. Und da waren diese Wimmelanzeigen von 2001, Verlag und Versand. Und die hatten so winzig, winzig kleine Bildchen auf einer Seite als Werbung. Und da war eben so ein Comic dabei. Und ich habe mir die Comics bestellt, weiß ich noch. Wie ich das an meinen Eltern vorbei geschafft habe, weiß ich nicht. Aber da kam eines Tages so ein Paket von 2001 und dann hatte ich diese Comics. Und das war für mich Bibel. Ne? Das war da Druyer, der französische Zeichner. Da war Richard Corben dabei, den fand ich unglaublich. Und Franck Baudet und all diese Zeichner, die bestimmt ganz viel Drogen genommen haben, die haben mich damals doch sehr beeinflusst.
Und wie ist es jetzt für dich, wenn du hier überhaupt Comics in Museen siehst? Also die Entwicklung, muss man ja schon sagen, von das ist irgendwie Schund und Böse, hin zu das ist hohe Kunst und gehört in Museen. Die ist ja, wenn man sich ansonsten mal so Kunstentwicklung ansieht, eigentlich eine ziemlich schnelle. Also wie fühlt sich das für dich an? Findest du das... Wurde jetzt auch echt mal Zeit, oder du sprichst ja selber vom Zeichnen, vom Comics-Zeichnen als Handwerk, wobei das Zeichnen selber ist eher das Handwerk für dich, die Geschichte dann doch eher Kunst, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Die Geschichte ist Kopfarbeit, das ist auch jetzt nicht Kunst. Wo fängt Kunst an? Keine Ahnung. Also in der Kunstakademie war ich sicherlich falsch. Ich habe mich zwar mit Comics dort beworben, aber ich musste dann ganz schnell was anderes machen, weil die mit Comics eben dann auch nicht so viel am Hut hatten. Wenn ich jetzt solche Sachen gemacht hätte wie hier Art Spiegelman, wo man das Medium selber nimmt und daraus dann wieder irgendwas bastelt, was die Symbole und die Aufteilung der Panels und so auf den Kopf stellt und daraus dann wieder was macht, dann wäre ich wahrscheinlich dort willkommen gewesen. Aber ich wollte einfach nur Comics machen, ohne diesen Anspruch, daraus Kunst zu basteln.
Aber das interessiert mich, weil eigentlich, also wenn man das im Vergleich zu anderen Medien sieht, nehmen wir mal Malerei, ist ja nicht so, als wäre das nur Kunst gewesen, weil sich Malerei immer als Medium direkt mit sich selber beschäftigt hätte und das auch thematisiert hätte. Also es hat sich natürlich irgendwie verändert, aber es war ja nicht so, und jetzt zeigen wir mal, was passiert, wenn wir Acryl nehmen. Das ist Acrylfeil, also sondern dass man das dem Comic dann nur gestaltet, wenn er so eine Art Selbstbewusstsein entwickelt, oder was ist das?
Na, ich glaube erstmal, vielleicht ändert sich das jetzt mit den neuen Techniken, aber ich denke mal, dass der Comic an sich erstmal etwas ist, was gedruckt werden soll, was die Leute als Heftchen lesen oder als Buch lesen. Und das ist schon mal erstmal, also wenn ein Maler malt oder gemalt hat, dann hat er das ja selten für den Katalog getan, sondern fürs Museum. Und das ist vielleicht schon mal so ein Unterschied, dass Comics eben irgendwie Gebrauchskunst sind. Und deswegen sind es die Heftchen und in meinem Falle die Geschichten, die mich sehr viel mehr interessieren, noch als die Zeichnung. Und wenn ich jetzt sehe, dass Comics auch in Museen angekommen sind, finde ich das zu begrüßen. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Reise nach Amerika gemacht. Da war ich in Florida im Palm Springs Desert Museum. Da war eine große Charles-Schulz-Ausstellung. Und da habe ich verblüfft festgestellt, dass da fast nur Erwachsene drin waren. Das war also keineswegs eine Kinderausstellung. Auch die Bilder waren oder die Panels von Schulz waren so gehängt, dass das jetzt nicht Kinder in Augenhöhe hatten, sondern Erwachsene. Und die Erwachsenen haben sich da auch amüsiert und geschmunzelt. Aber ich hatte das Gefühl einer großen Ernsthaftigkeit, was das Medium angeht, dass sie das eben nicht als Kinderkram sehen, sondern als Kulturgut. Und das ist in Deutschland einfach dieser Fall. Wir sind hier diejenigen, die da so hinterher hinken.
Sind wir Spießer oder woran liegt das?
Das ist eine gute Frage. Also die Comic-Szene fragt sich das seit jeher, warum das in Deutschland nicht funktioniert. Und es wird dann immer so begründet, ja, im Dritten Reich sind diese ganzen Dinge so abgewürgt worden, die mussten sich dann langsam erst wieder entwickeln und keine Ahnung, vielleicht sind die Deutschen auch einfach humorloser oder ich habe keine Ahnung, wenn Comics jetzt mit Humor gehen soll, ist ja auch längst nicht mehr so. Die Belgier, die Franzosen machen uns das vor. Ich war einmal in Angoulême beim Comic Festival. Ich war nur am Staunen. Also die Zeichner sind da richtige Superstars. Angoulême ist Cannes. Was Cannes für den Film ist, ist Angoulême für den Comic. Da sind Zeichner, die haben Groupies. Da zeichnet einer dicke Titten und der hatte Frauen um sich rum, die hatten dicke Titten. Der kam damit an und alle fanden das super lustig und gut. Da ist die Presse, da sind Pavillons werden da aufgebaut mit den ganzen Neuerscheinungen, weil da so wahnsinnig viele Dinge jedes Jahr vorgestellt werden. Und das ist in Deutschland überhaupt nicht denkbar. Wir haben hier Erlangen, das ist der Comic-Salon, den man so kennt. Das ist ganz nett und das ist auch sicherlich wichtig, aber im Vergleich zu Angoulême ist das ein Witz.
Diesen Begriff Graphic Novel hast du eben auch schon mal in der Führung erwähnt. Ist das so ein bisschen, dass wir das jetzt brauchen, um uns als Leser, die jetzt vielleicht nicht die regelmäßigen Superhelden-Comics-Leser sind, überhaupt davon zu überzeugen, naja, dann ist das schon okay, dass man das lesen kann. Ist das so ein bisschen die Entwicklung der letzten Jahre?
Es gibt ja Leute, die finden den Begriff Graphic Novel total doof, weil das irgendwie jetzt so eine Ernsthaftigkeit reinholen soll, die eigentlich auch vorher schon von alleine verstanden werden sollte. Und das finde ich eigentlich nicht. Ich finde, egal wie man es nennt, aber ich finde, wenn man so einen Begriff nimmt wie Graphic Novel, dann hört sich das in der Tat irgendwie seriöser und ernsthafter an als Comic. Denn in Comic ist immer gleich dieses Comic mit drin und da ist dann sofort Fix und Foxy. Ne? So. Und um das zu umgehen, um zu sagen, es sind Romane, es sind Geschichten, die uns erzählt werden, die sind eben nur gezeichnet, finde ich diesen Begriff eigentlich gar nicht so doof.
Bei dir sind es auch noch immer eigentlich Gedichte gleichzeitig. Es ist sehr viel Gereimtes, was bei dir eine Rolle spielt. Und ich habe mich immer gefragt, Mensch, der arme Ralf König, jetzt muss er schon immer Text und Bild zusammenbringen, was ja auch schon mal irgendwie mehr ist, als wenn jemand einfach nur einen Text schreiben würde. Und jetzt tut er sich quasi auch noch das an, dass es alles durchgereimt sein muss. Und die Reime sind ja häufig wirklich gehen sehr, sehr, sehr weit und sind, also ich habe da noch keinen falschen Versfuß entdeckt, sagen wir es mal so.
Macht dir das Spaß?
Ja, das macht mir Spaß, natürlich. Also ich muss erstmal gar nichts. Also keiner sagt mir, du musst jetzt reimen, um ernst genommen zu werden oder um irgendwie, keine Ahnung, da noch was draufzusetzen. Ich habe ganz, also als Kind, als ich noch gar nicht lesen konnte, hatte ich Wilhelm Busch natürlich in der Hand. Meine Eltern hatten diese rote Familienkleider, die damals jeder Haushalt hatte. Das war halt Kulturgut, wie heute Loriot. Und das habe ich gesehen. Ich habe die Bilder verfolgen können. Ich habe die Texte nicht lesen können, aber natürlich verstand ich, dass Fips der Affe der Katze da den Schwanz abrennt und fand das höchst irritierend, aber auch irgendwie faszinierend. Und ich glaube, dass ich deswegen auch angefangen habe zu zeichnen, weil ich das eine schöne Art fand, Geschichten zu erzählen. Das mit den Reimen macht mir Spaß. Aus irgendeinem Grunde, ich bin ja selber fasziniert. Man will etwas erzählen. Und man sucht jetzt das zweite Wort. Das erste Wort ist ja schnell da, aber das zweite muss ich jetzt auf das erste reimen. Und irgendwie klappt's nicht. Und dann ärgert man sich, weil das erste Wort ist so schön und so. Aber irgendwie, aus irgendeinem Grunde, keine Ahnung, wie das passiert, irgendwann hat man es dann. Man hat es dann anders erzählt, aber man hat es geschafft. Das finde ich selber faszinierend, wie das geht. Und wenn ich das machen will, dann lese ich tatsächlich Busch. Also ich lese einfach ein bisschen Busch und dann ist das im Gehirn so ein bisschen angestoßen, dieses Versmaß, dieser Rhythmus. Und dann klappt das auch. Aber ich mache das jetzt sicherlich nicht immer. Ich habe das jetzt bei den letzten Büchern, die sich so ein bisschen mit Religion auch befasst haben, fand ich das gut. Und ich habe auch zu einem Sammelband zum Thema Wilhelm Busch das überhaupt erstmal richtig angefangen, weil es ging um, Wilhelm Busch war 150 Jahre tot. Und da wollte der Ehapa Verlag eine Busch-Hommage machen mit verschiedenen Zeichnern. Ich habe dabei mitgemacht und dann fing ich halt an zu dichten. Das hat mir Spaß gemacht und habe es halt getan. Aber jetzt ist auch gut. Das kann auch nerven, wenn man Reime bringt. Also da gibt's schon so ein paar Stimmen, die sagen, ich reime da nicht jetzt schon wieder beim nächsten Buch. Muss ich auch nicht immer machen, aber wenn es sich anbietet, mache ich das gerne.
Was ich spannend finde, wir hatten neulich im Interview Joscha Sauer von Nicht Lustig. Und der mit diesen Webcomics angefangen hat und dann sich damit quasi auch hochgearbeitet hat zu Büchern und was nicht auch heißt. Und der sagte, auf die Frage hin, weil wir auch diese Ernsthaftigkeitsdiskussion haben, die sich jeder Künstler ja auch nochmal anders stellt, der sagte so, ach weißt du, ich kann eigentlich nur diesen einen Stil, die dicken Nasen, die großen Augen und irgendwie, ach, das passt irgendwie nicht. Und als wir uns jetzt nochmal vor dem Interview deine Sachen angeguckt haben, du hast auch dicke Nasen und machst es trotzdem. Ist das was, wo man dann sagen muss, so ja, wie ernst darf ich jetzt überhaupt werden mit so einem Stil oder stellst du die Frage nicht?
Doch, die stelle ich mir sehr. Also ich hadere manchmal mit meinem Stil. Ich bin dankbar dafür, dass ich das kann mit den Nasen. Die Nasen sind Sympathieträger. Ohne die Nasen würde das aus irgendeinem Grunde nicht so funktionieren. Und man kann sehr viel mit Humor erzählen. Man kann vor allen Dingen Ernstes mit Humor erzählen. Also viele Bücher, man stellt sich Kondom des Grauens als realistisch gezeichnete Geschichte da vor. Dann ist das sofort eine ganz andere Nummer. Das ist nicht komisch. Dinge, die mich beschäftigen im Leben, also das ganze mit dem Coming Out damals war ja auch nicht so lustig und ich habe es mit Humor irgendwie für mich gegriffen. Das Aufkommen von AIDS war für mich lange Zeit, wie mache ich das denn jetzt? Die Leute sterben wie die Fliegen und ich zeichne schwule Comics, ich muss mich dazu irgendwie äußern, aber ich hatte irgendwie Berührungsängste, da mit Humor zu kommen, weil es war einfach überhaupt nicht lustig für keinen und trotzdem, ich habe es dann irgendwann gemacht, weil ich dann auch meine Erfahrungen damit hatte. Ein Freund von mir ist damals gestorben und danach hatte ich diese Berührungsängste nicht mehr, weil ich habe da was erlebt, ich habe was gefühlt, ich konnte das für mich irgendwo einordnen und habe dann Comics gemacht mit Knollennasen, die super ankamen, also wo keiner sich beleidigt oder diffamiert fühlte, wo im Gegenteil gesagt wurde, dass dieser Comic, das ist Super Paradise, eine Geschichte erzählt, die man wahrscheinlich als Roman oder so gar nicht hätte erzählen können, bei aller Ernsthaftigkeit. Das wollen die Leute dann nicht lesen. Humor ist einfach ein guter Einsteiger. Trotzdem habe ich viele Ideen, wo ich da manchmal bedauere. Also wenn ich jetzt einen Film drehen könnte oder einen Roman schreiben könnte, würde das vielleicht sogar eine ganz andere Stimmung haben. Aber ich bin so ein bisschen an diesen Humor gekreuzigt, muss man sozusagen. Und ich muss es mir wieder humoristisch erzählen. Die Science-Fiction-Geschichte, die mir gerade da irgendwie vorschwebt, könnte wahrscheinlich eine Geschichte sein, die mit ernsthaften Figuren auch funktionieren würde. Aber da ich nur die Knollennasen kann, ist es wieder Humor. Und letztlich ist es wahrscheinlich sogar gut, weil wer weiß, ob das nicht sehr peinlich würde, wenn ich anfinge, jetzt ernsthaft zu werden.
Kannst du da schon ein bisschen was verraten? Weil Arne ist auch schon ganz heiß, ne?
Ja, natürlich.
Klar. Weil Arne ein großer Science-Fiction-Fan ist und wir das in unserem Podcast natürlich auch gerne thematisieren. Wenn du in die Richtung gehen solltest, was kannst du schon so ein bisschen was verraten, was da passieren wird in dieser Science-Fiction-Geschichte?
Nee, das kann ich leider nicht, weil ich da selber noch drüber nachdenke und jeden Tag eine andere Meinung dazu habe, ob das jetzt gut ist oder nicht, ob das trägt oder nicht, oder das ist jetzt sehr schwierig. Aber ich kann sagen, was es nicht ist oder was es nicht werden soll, nämlich ein Zitat an die Filme, die wir alle kennen, also das kann, auch die Parodien kann ich nicht mehr sehen. Also ich weiß nicht, warum der Weltraum sich so erschöpft in zwei oder drei Ideen. Ich habe den Eindruck, dass Science Fiction sich im Moment gerade spaltet in die immer wieder von vorne erzählte Alien-Variante und den psychedelischen, metaphysischen Science-Fiction wie Matrix. Also was ist Realität und wie funktionieren wir in einer Realität und ist da nicht noch eine Realität dahinter? Das sind so diese beiden Dinger. Ich würde mich gerne, ein bisschen anlehnen tue ich mich schon an die Idee von Solaris. Ich finde, das ist eine super schöne Geschichte, sehr erhaben, dass da so ein Planet ist, der lebt, der etwas mit den Leuten in dem Raumschiff macht, was man aber nicht versteht. Also da kommen nicht Aliens angeflogen, sondern das ist dieser Planet selber, der da irgendwelche Auswirkungen hat und der irgendwelche Gestalten in dem Raumschiff rumlaufen lässt, die es gar nicht geben kann.
Natürlich auch so ein bisschen so eine Reise ins Ich, wie letztlich diese Matrix-Geschichten auch, ne?
Genau, und das finde ich bei Science Fiction super spannend und faszinierend. Im Film jetzt, also lesen kann ich sowas auch nicht so gut, aber im Film finde ich das super. Und da Comic und Film ja schon sehr viele Ähnlichkeiten haben. Also ich orientiere mich eigentlich, wenn ich Comics zeichne, immer an Film, an Schnitt, an Gegenschnitt, an was ich nicht. Ich denke filmisch, wenn ich Comics zeichne. Und deswegen möchte ich da irgendwas machen, was optisch auch schön daherkommt. Aber ob die Geschichte trägt, ich traue mich noch nicht so davon zu erzählen, weil wenn ihr sagt, das ist ja der größte Scheiß, dann ist das, ich glaube immer alles. Wenn andere Leute sagen, das ist scheiße, dann ist das für mich auch scheiße. Und
das wird bestimmt toll.
Bestimmt, das glaube ich auch, ganz super wird das.
Ja, bist du denn mehr so hast du noch die Tarkovsky-Variante gesehen oder die mit George Clooney, die Filmvariante von Solaris?
Ich hab beide gesehen. Ich habe auch den Roman gelesen, vor langer Zeit schon mal und jetzt wieder in einer leider schlechten Übersetzung. Den Roman finde ich jetzt nur stellenweise wirklich gut. Also da es hat wirklich Längen, leider. Also Lem verliert sich da so ein bisschen in Erklärungen über diesen Planeten, was man alles da festgestellt und erforscht hat. Das geht über Seiten und Seiten und das ist überhaupt nicht nötig für die Geschichte. Im Gegenteil, es ist gerade das Mysteriöse daran finde ich so schön. Und natürlich bin ich großer Verehrer von 2001. Das ist ja für mich Lichtjahre über allem überhaupt. Ja. Und Solaris geht so ein bisschen in die Richtung. Ich habe beide Filme gesehen, fand die Clooney-Variante, obwohl es schade war, dass er so viel rausgelassen hat aus der Geschichte. Das hätte ihr gut getan. Aber ich fand diese Konzentration auf die verstorbene Frau, die in dem Raumschiff auftaucht, fand ich sehr, sehr schön gemacht. Mir hat der Film gefallen. Das Ende war dann wieder ein bisschen sehr amerikanisch. Das kommt bei Lem so auch nicht vor, dass sie dann am Ende dann irgendwie glücklich sind, wo auch immer. Aber ich fand den Film schön.
Okay. Abschließend vielleicht noch, weil wir jetzt auch bei Art Spiegelman waren und wir vorhin darüber gesprochen hatten, über Katze und Maus und so diese Art, moderne Art, auch so eine Art der Fabel. Vielleicht noch deswegen auch wegen der Nasen, also die Möglichkeiten, dass der Comic Sachen erzählen kann, die andere Sachen nicht erzählen. Ist das eine Qualität, die meisten Leute gar nicht so mitkriegen, weil es eben hinter dieser oder so bei dieser Komik dann immer untergeht, weil sie nur das sehen?
Also ich denke, dass der Comic auf jeden Fall also Möglichkeiten schafft, Geschichten zu erzählen, die man weder als Film noch als Roman erzählen kann. Also leider ist es ja tatsächlich so, dass Comics, wenn ich auf Comic-Festivals bin, ab und zu bin ich das, man muss es suchen, man muss das gute Zeug suchen. Das ist zwar heutzutage in allen Bereichen so, auch bei der Musik. Also es plärrt einem der Mainstream entgegen und die gute Musik gibt es, aber man muss sie suchen, man muss wissen, wo sie ist. Und das ist bei Comics auch. Also man muss sich erst durch die ganzen Lucky Looks und durch die ganzen Mickey-Mäuse durchwühlen, um irgendwo in der Ecke das zu finden, was einen anspricht. Und aber dann kann man tolle Entdeckungen machen, auf jeden Fall.
Und was hast du in letzter Zeit an besonders tollen Comics entdeckt?
Ich habe so meine Klassiker. An tollen Comics hat der Reproduktverlag hat mir zugeschickt Goliath. Leider weiß ich den Zeichner jetzt nicht. Ein Schotte, glaube ich.
Ich glaube, der heißt Tom Gold,
genau,
oder so, ne?
Genau, ja. Tom Gold. Sehr schön gezeichnet, sehr simpel gezeichnet auf den ersten Blick, aber eine ganz, ganz schöne Interpretation dieser David- und Goliath-Geschichte. Das hat mich sehr berührt, muss ich sagen, weil das ist etwas, was ich nicht kann. Also ich kann auch rührende Geschichten erzählen, wo die Leute dann auch mitleiden. Also wenn Paul da irgendwie sich verliebt oder und das klappt alles nicht oder positiv ist oder so, das sind alles also HIV-positiv, dann gehen die Leute mit und ne, so das schaffe ich schon. Aber in diesen Nasen ist immer so ein Grundhumor, Gott sei Dank. Aber wenn man den wegnimmt, diese Zeichnung von Goliath, das ist einfach nur ein Kreis und zwei Punkte und so ein Dreieck dreieckiger Körper unten dran. Es ist also sehr, sehr simpel, aber die Geschichte ist so anrührend erzählt, dass man reingezogen wird. Das finde ich, also genau das macht Comic aus. Man kann Geschichten erzählen mit einem ganz simplen Zeichenstrich. Man muss gar nicht so doll zeichnen können, wenn ich jetzt mal sage, dass das jetzt, also ich will nicht sagen, dass das nicht toll gezeichnet ist, das ist es, aber man muss nicht. Es gibt so viele Comics, die wunderbar gezeichnet sind, aber die Storys sind doof oder langweilig oder die Dialoge funktionieren nicht oder keine Ahnung. Es gibt mehr Comics, die sind schlecht gezeichnet oder schlechter oder simpler, sagen wir mal so, ohne Werten, simpler gezeichnet und die erzählen tolle Geschichten und die ziehen einen rein. Das finde ich ein Phänomen, das finde ich sehr spannend.
Danke fürs Interview.
Ja, bitte.
Also wer von euch sich die Ausstellung gerne nochmal ansehen möchte, das ist im Kölnischen Museum, Stadtmuseum? Kölnische Stadtmuseum?
Kölnisches, genau.
Bis zum 9. Februar 2013 läuft die noch und es dreht sich um sein neues Buch 11.000 Jungfrauen, in der die Geschichte der heiligen Ursula im Zusammenhang mit der Stadt Köln erzählt wird.
Jo, aber wir sind natürlich noch nicht rum mit der Sendung. Wir haben noch was im Sack. Wir haben am Anfang gar keine richtige Aufstellung gemacht.
Stimmt, normalerweise machen wir es immer.
Ja, aber wir wollten auch so ein bisschen überraschen.
Ich verkaufe das jetzt einfach mal so. Man darf ja auch mal provozieren.
Ja, richtig, ja. Man darf ja auch mal brechen. Ja?
Ich bin übrigens nackt. Fällt euch jetzt erst auf, ne?
Ja, wirklich. Das ist, dass Arne nackt ist, ist mir nicht aufgefallen, weil Arne natürlich wie immer seinen Laptop auf dem Schoß hat, was so groß ist. Bei einem professionellen Programmierer sind die so groß, dass man das fast nicht sehen kann. Und dahinter ist er tatsächlich nackt.
Ja, klar.
Ja, wo wir heute schon mal so ein bisschen mit Comics angefangen haben, möchten wir da auch noch weitermachen, weil, fand ich eigentlich ganz spannend, es gab kürzlich eine Diskussion zum Thema Frank Miller. Frank Miller ist eigentlich ein, ja, also undisputed Champion auf Comiczeichnen. Siehst du, da kommt schon dieses Geräusch, was ja, so klingt, wie wenn eine alte Tür aufgeht mit so einer Feder.
Zumal nicht erst in letzter Zeit über ihn diskutiert wurde.
Ja, also klar, ist umstritten. Natürlich ist er eigentlich schon für seine frühen Sachen für Batman The Dark Knight Returns.
Sin City.
Ja, wobei es da auch schon wieder Diskussionen gab. Aber ich finde, also der frühe Batman-Comic, das ist halt schon was in den 80er Jahren einfach gerade den Superhelden-Comic nochmal irgendwie auf so ein anderes Level gehoben hat. Oder was den, naja, also eigentlich hat es nicht den Comic irgendwie dahin gehoben, sondern hat das nochmal für andere Leute geöffnet, die sowas vielleicht bis dahin gar nicht gelesen haben, weil es ja doch sehr viel ernster war, diese Batman-Figur, wie er sie entworfen
hat. Düster halt.
Sehr düster. Das heißt ja auch, die Epoche, die damit eingeleitet wurde, ist die
The Dark Age.
The Dark Age, ja, oder Grim and Gritty.
Ja, genau so. Ja, ja. Ne?
Ja, ich habe das jetzt kürzlich nochmal gelesen und zwar deshalb, weil ja jetzt in Deutschland erschienen ist Holy Terror, ein Comic von ihm, den er sich ausgedacht hat, dass er den machen will nach 9/11, weil es im Grunde darum geht, dass ein Superheld, der an Batman angelehnt ist, zumindest gegen Al-Qaida kämpft. Das ist wohl so losgegangen, wie gesagt, nach diesem Schockerlebnis vom 11. September. Irgendwann hat er sich überlegt, er möchte das gerne in Comicform umsetzen. Und dieser Titel Holy Terror geht erstmal eigentlich darauf zurück, dass das so eine typische Aussage von Robin gewesen sein könnte in diesem fürchterlich albernen 60er-Jahre-Film, ja, dass der dann sagt, Holy Terror, Batman. So. Und so sollte das Ding auch ursprünglich heißen. Und es war auch sehr viel stärker wohl die Geschichte, okay, Batman jagt jetzt wirklich Osama Bin Laden. Mhm. Ja, das hat ja auch so eine Tradition letztlich im Superhelden-Comic, dass die irgendwie immer den Feinden Amerikas entgegentreten, dass sie bekämpfen. Also Captain America in den 40er Jahren hat irgendwie Hitler eins auf die Mütze gegeben und Superman hat immer wieder gegen die Sowjets gekämpft und so. Das hat also quasi eine Traditionslinie. Da wollte er jetzt so ein bisschen dran anknüpfen und naja, DC fand das dann wohl, als sie gemerkt haben, wie sich dieses Projekt entwickelt, irgendwie nicht mehr ganz so lustig und die haben halt einfach die Rechte an der Figur, deswegen ist er dann zu einem anderen Verlag gegangen, unter anderem, und deswegen ist er nicht zu diesem Verlag gegangen, aber er hat es halt in einem anderen Verlag realisiert und konnte das dann halt jetzt nicht mehr als einen Batman-Comic machen. Ich glaube, es ist aber schon noch einer.
Und er hat aber auch Diskussionen hervorgerufen, dieser Comic dann tatsächlich, ja?
Ja, das ging nicht erst damit los, aber schon, weil so quasi so ein bisschen der Beweis war, dass Frank Miller, könnte man sagen, so ein bisschen in eine ziemlich rechtskonservative, gelinde gesagt, Ecke eigentlich rutscht. Also Leute haben auch schon gesagt, kryptofaschistisch.
Okay.
Und im Guardian geschrieben, Frank Miller and the Rise of Crypto-Fascist Hollywood. Also auch gerade in Bezug auf die Verfilmung Sin City und 300. Und ich musste mir da auch so ein bisschen Gedanken drüber machen. Also in diesem Comic, finde ich, ist es ganz klar. Da jagt halt so eine Batman-artige Figur, auch zusammen mit einer Superheldin, die dann The Cat heißt im Original. Und der Superheld heißt jetzt halt nicht Batman, sondern
The Bat and the Cat.
Ja, ich weiß auch überhaupt nicht, wieso die Leute denken, das könnte was mit Batman zu tun haben. Frechheit. Ja. Nein, der heißt The Fixer, auf Deutsch dann der Richter. Und er spielt also in einer Stadt, die schon an New York angelehnt ist. Da steht halt keine Freiheitsstatue, sondern eine Gerechtigkeitsstatue im Hafen.
Und der fährt dann mit seinem Fixer-Auto aus der Fixer-Höhle. Und
ja, also so läuft es schon im Wesentlichen. Okay. Es gibt am Anfang einen Angriff mit Nagelbomben auf diese Stadt, dann folgen Flugzeugangriffe und es soll dann am Ende auf ein großes Giftgasattentat hinauslaufen und der Fixer soll das jetzt quasi verhindern und dazu wird er zusammen mit der Katze im Wesentlichen folternd und um sich ballernd durch die Stadt ziehen. Und Frank Miller hat im Vorfeld immer wieder gesagt, dass er das als ein Piece of Propaganda ansieht. Mhm. Ich glaube, das ist, was dem so ein bisschen gefällt. Zu sagen, ja, ihr ganzen linksliberalen Typen, ihr denkt, Propaganda ist was Böses, ne? Aber das kann man auch in einem Comic machen. Und ich finde das auch gut, weil ich stehe nämlich zu meiner Nation, die jetzt angegriffen worden ist. Und deswegen mache ich Propaganda. Und tatsächlich ist dieser Comic Propaganda, aber schlechte Propaganda, muss man sagen.
Weil nicht doppelbödig und nicht, nur weil's nicht ironisch oder fein, oder?
Naja, ironisch würde man jetzt vielleicht, also es ist natürlich explizit anti-ironisch, also oder explizit anti-differenziert.
Ja. Also ja, aber das kann man, glaube ich, über die meisten seiner Machwerke sagen, dass sie anti-differenziert sind. Also weil du auch gerade sagtest, das hat jetzt nochmal so den Beweis geliefert, also dass Frank Miller ein harter rechter Knochen ist, das zeichnet sich ja auch schon lange ab und ist auch irgendwie, ich meine, damit hat er jetzt nochmal ordentlich einen oben drauf gesetzt. Aber
du liest ja eigentlich die ganzen Comics, nicht weil du ein harter rechter Knochen bist, sondern weil du Batman-Fan bist.
Die ganzen Comics, das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil die Sin City und 300 und so habe ich nicht gelesen. Ich habe Dark Knight Returns gelesen. Ich finde auch immer noch, dass das ein sehr guter Batman-Comic ist. Der gefällt mir sehr gut, aber auch da hast du ja eben auch schon gesagt, das zeichnet sich ab.
Also ja, ich meine, das ist natürlich aber auch so die Sache, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, wenn es um Superhelden-Comics generell geht. Die heißen ja einfach sehr selten Let's Talk It Over Man
ja, genau.
Oder der Einfühlsame oder Social Worker Man oder so. Das gibt's ja aus bestimmten Gründen einfach
ja,
nicht.
Und meine Vorliebe für Batman resultiert ja jetzt auch nicht gerade daraus, dass er irgendwie demokratisch legitimiert dazu ist, irgendwie das Gute zu vollstrecken oder sowas, sondern weil er zumindest in vielen Interpretationen, die mir auch viel Spaß machen, ein selbst nah am Wahnsinn entlang taumelnder Freak ist, der sich nicht so stark von seinen Gegnern unterscheidet.
Ja, und genau, das ist ja auch, also eigentlich das, was der erste The Dark Knight Returns von Frank Miller irgendwie umsetzt. Mhm. Also und wo der das eigentlich auch ständig reflektiert. Also da gibt es immer das hat ja so eine Ebene der Medien irgendwie gleichzeitig noch mit. Also die Story wird immer gespiegelt in so TV-Bildschirmen, siehst du da ständig als Panel. Mhm. Und da sind dann diese typischen Talking Heads aus den amerikanischen Nachrichtensendungen, wo dann halt immer der eine irgendwie sein Sprüchlein beendet und dann sagt Kathy. Und dann fängt Kathy wieder an zu reden und stellt irgendwie die nächste Frage. John. So, also dieser typische Kram. Und da ist dann natürlich immer der Bewährungshelfer von Two-Face. Genau. Und es wird so, ja, sehr verspottet, so die Haltung, auf der es überhaupt basieren kann, dass man ja sagt, irgendwie ein Verbrecher kann vielleicht auch einen Bewährungshelfer oder einen Psychotherapeuten brauchen. Das ist also alles so liberaler Quatsch.
Genau, also das ist die ganze Zeit diese Stimme, die da mitschwingt, wenn das kommt. Also alle paar Seiten kriegt man irgendwie die Medien präsentiert, die dazu sich äußern, beziehungsweise Leute, die sich in den Medien äußern. Aber diese Leute reden halt die ganze Zeit nur Kuschel, Kurs, Wischi, Waschi, Quatsch und der harte Scheiß, der wird halt auf der Straße entschieden und zwar mit Fäusten.
Genau, aber es gibt aber auch da, zumindest in diesem Comic, gibt es immer den Typen, der zum Beispiel dann zwischendrin sagt, ja genau richtig, was dieser Batman macht und als nächstes soll er es mal den Schwulen so richtig ordentlich geben. Also wo du schon siehst, da gibt es noch so eine Doppelbödigkeit, wo er selber auch reflektiert, was kommt aus dieser absolut überharten, prononcierten Selbstjustiz-Haltung raus.
Dass sich die falschen Leute mit dir identifizieren als Held und dass man damit dann auch zurechtkommen muss, dass Leute deine Fahne hochhalten, obwohl du gar nicht für die kämpfst.
Also das zeigt er. Ja, oder ob er es wirklich ist. Also,
ja, klar. Ne? Wir interpretieren das natürlich sofort so, weil unser Mindset ein anderes ist und sagen so, ah okay, da bricht er das, aber vielleicht meint er das natürlich
aber
auch.
Aber wie nah das alles irgendwie sich einander befindet, irgendwie der Held und auch irgendwie der Schurke, zeigt sich an einer Stelle in dem Comic ganz stark und zwar macht er den Chef der Mutants fertig, also so eine Mutanten-Gang und dem poliert er so tierisch die Fresse, dass er halt... Bringt den um? Nee, macht er nicht.
Ja, das ist ja so immer so der Punkt. Ne?
Aber er schlägt ihn jedenfalls tierisch zu Brei und danach wechseln einfach die Anhänger dieser Gang das Lager und sind auf einmal für Recht und Gesetz zuständig.
Also zum Beispiel ist ja auch schon so ein Punkt, der mir bisher noch gar nicht aufgefallen ist, bis du jetzt gerade nochmal Mutants gesagt hast. Naja, also ich meine, wer waren denn die, was für Helden waren denn die Mutanten eigentlich bisher so im Comic? Das waren ja die Marvel-Helden, die dann oftmals auch eher ganz andere gesellschaftliche Positionen nochmal vertreten haben, ne? Die oft eine linksliberale Agenda hatten. Also so kann man das natürlich auch an der Stelle verstehen. Ne? Diese Mutanten, das sind halt da diejenigen, die dann jetzt irgendwie in Gotham nur Schaden anrichten. Das sind dann auch, das ist so eine jugendliche Bande dann quasi auch. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen wie... weiß ich, X-Men. Ne? Mhm.
Wobei ich finde zum Beispiel, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, dass es im Comic oder im Comic und gerade in Superhelden-Comics oft darauf hinausläuft, das finde ich zum Beispiel nicht. Also ich finde, dass bei Batman es natürlich klar ist und dass man sich immer dass der Topos immer der ist, dass der eine Held, die Person, das, was man sich immer wünscht, deswegen gibt es diese Comics ja auch, dass der eine Typ einfach mal die richtige Entscheidung trifft und es richtet, auch deswegen Richter und so weiter, ne, The Fixer, wir brauchen einen, der es mal anpackt und so, Politik tut das nicht, Medien tun das nicht, alles Wischiwaschi, alles Gelaber, einer macht, ja. Aber letztlich gibt es ja oft die Gegenbeispiele und da muss man gar nicht irgendwie aus dem Mainstream rausgehen, zum Beispiel Spider-Man, der ja eigentlich die personifizierte Unsicherheit ist.
Ja.
Sowohl die Unsicherheit, was seine eigenen Wurzeln anbelangt, auch da so ein Elternthema, ganz oft Elternthemen, Wurzeln, wo komme ich her? Dann die Liebe zu einem Mädchen, die unerfüllte Liebe, die Freundschaft und so weiter und immer diese Suche und der Zweifel, ganz viel Zweifel. Ja.
Wobei du dich gerade sehr nah an dem Kino Spider-Man befindest. Also Spider-Man klar, ist ja auch nicht immer gleich.
Hat sich auch entwickelt und natürlich, aber da wurde, ich habe den tatsächlich früher auch mehr gelesen, da wurde dann natürlich auch dieses, okay, ab welchem Punkt missbrauche ich meine Macht, aber das wurde auch immer so gekennzeichnet, dass dann auch jemand kommt, insbesondere die Freundin oder so, die dann immer sagt, hey, was machst du da eigentlich? Und zum Beispiel bei Batman fand ich, dass das die Figur des Butlers,
ja, Alfred.
Alfred, dass das die Figur war, die immer zwischendurch die Fragen gestellt hat, wo man sagte, an welchem Punkt bist du? Wo bist du gerade? Denkst du eigentlich über dich selber nach? Was tust du da eigentlich? Und wo wolltest du eigentlich hin? Mhm. Und das fand ich spannend. Und bei X-Men zum Beispiel ist es so, dass man ja genau diesen Kampf hat. Und da hat man ihn sogar auf mehreren Ebenen. Nämlich du hast die Mutanten, die sagen, okay, wir wollen versuchen, mit den Leuten klarzukommen. Alle haben Angst. Und dann gibt es die, die sagen, nee, wir werden ausgestoßen, die töten uns und verfolgen uns. Ich habe keinen Bock, mit denen zu verhandeln. Und dann sagen die Mutanten selber, die als Untermenschen oder über Untermenschen bezeichnet werden, die anderen sind Untermenschen und wir sind besser. Also da wird das ja ganz, ganz oft gespiegelt. Ja. Und das, finde ich, zum Beispiel ist da viel, viel besser aufgegriffen, weil man natürlich da auch mehrere Personen hat, an denen man es festmachen kann, erzählerisch.
Also in diesem Holy Terror ist es auf jeden Fall so, dass quasi bewusst die Agenda lautet, eine zweifelnde, differenzierte Haltung, die können wir uns eben jetzt nicht mehr erlauben. Und das ist, was er auch in den letzten Jahren eigentlich immer gesagt hat, was vielleicht am bekanntesten geworden ist, war sein Rant im Blog gegen die Occupy-Demonstranten 2011. Ja, fürchterlich, sad to see you go, Frank Miller. Es war wirklich so, das sind doch alles nur eine Horde von Vergewaltigern, Dieben und asozialen Rumhängern mit ihren iPads, und die sollen mal lieber wissen, dass wir irgendwie, dass die Nation sich im Krieg befindet gegen eine Übermacht, nämlich den islamistischen Terrorismus, und geht mal wieder Pornscum, geht mal wieder zu Hause zu eurer Mama. Und lustigerweise hat sich der große andere Superheldenautor Alan Moore zu Wort gemeldet und hat gesagt, naja, also ich erinnere mich eigentlich noch sehr genau daran, was Frank Miller 1991 gemacht hat, als man auch schon mal hätte in den Krieg ziehen können, um sein Land zu verteidigen. Da hat er Comics gezeichnet, das finde ich auch völlig okay. Aber er soll halt jetzt nicht zu Leuten sagen, sie sollten mal, genau, sagt er nämlich, die sollen mal lieber zum Militär gehen, vielleicht bringen sie ihnen da nochmal irgendwie so ein bisschen die Maßregeln bei.
Ja, zumal er weiterhin Comics zeichnet. Es ist ja nicht so, als wäre der jetzt General geworden, sondern ich finde es immer komisch, wenn Leute, die eigentlich nichts anderes machen, als Diskurs hervorzubringen, auf einer Ebene, die eben Comic ist, und damit, oder wie er es nennt, meinetwegen Propaganda.
Ja, aber ich glaube, das ist natürlich eines seiner Probleme, die der hat. Der wäre gerne jemand, der quasi auch, ist ein bisschen psychologisieren,
der will Politik daraus machen,
der möchte selbst handeln, und deswegen macht er jetzt einen Comic, der quasi eigentlich probiert, zumindest selber zu Propaganda zu werden. Also er hat auch gesagt, ich erwarte meine Fatwa für diesen Comic.
Oh Gott, bitte.
Ja, bitte, und freundlicherweise ist es irgendwie nicht passiert, und diejenigen, von denen eine Fatwa ausgehen könnte oder angeblich sollte, haben sich halt offensichtlich als sehr reflektiert und vernünftig erwiesen und machen ganz genau so etwas nicht.
Ja, oder sie lesen halt Batman und interpretieren das für sich und finden das auch irgendwie geil, was Batman da macht, und das machen wir von unserer. Kann natürlich auch sein. Ich fand's interessant, weil oft dieses Ding, dass solche Comics, also wir haben ja viele Verfilmungen in dem Bereich, ne? Es lässt sich ja auch so schön klar verfilmen, also 300, ja, unglaublich martialisches Ding, Sin City genauso, also so diese ganzen Selbstjustiz, Heroes, ganz viel Opfer. Ja. Immer Opfer, bei 300 auch, ist es klar, dass wir sterben,
halt,
aber
immer,
ist egal.
Genau, es ist halt immer der Deal, ne? So irgendwie, Ich kann erreichen, was ich erreichen will, nämlich irgendwie Gerechtigkeit, aber dafür muss ich opfern, und zwar mein Leben und das Leben aller meiner Freunde und noch viel mehr Leben von Feinden.
Ja, aber das ist, Entschuldigung, aber das ist von, also deswegen auch wegen, ne, weil du sagst hier, die Fatwa hätten aussprechen können und die Nähe und so weiter. Diese 300-Geschichte, die Typen, die sich opfern für die Sache, von der sie glauben, sie ist prima. Ja, hallo? Ob ich mich in ein Flugzeug setze und dann irgendwo in den Turm fliege, ist ja genau der gleiche Punkt. Es ist genau das gleiche von der anderen Seite. Und dann denke ich immer, wenn er so schlau ist, dann sollte er das vielleicht reflektiert haben, dass das im Grunde ein ähnlicher Ansatz ist. Auch mit Batman, sorry, letzter Batman, also der erste neue Batman.
Der
Film, Batman Begins. Wir haben diese Katharsis, diese Reinigungsgeschichte. Batman ist in dem schlimmsten Gulag ever, und das ist für ihn nur Training, und er kommt dann da irgendwann geläutert raus, weil er einfach mal die Ruhe braucht, um drüber nachzudenken. Ne? So. Und dann hast du in diesem, der letzte, der jetzt rauskam, hast du wieder das Ding, dass er wieder in so ein Gefängnis kommt, nur damit wieder dieses Ding da ist, okay, wir müssen irgendwie seine Handlung rechtfertigen, dass er selber wieder ein unglaubliches Opfer gebracht hat, dass er selber wieder misshandelt, zerbrochen, gebrochen wurde und dann wird er, muss er dann sozusagen wie Phönix aus der Asche wieder aufsteigen. So, dieses Ding. Das kommt ständig.
Ja, es muss quasi immer nochmal, du brauchst quasi nochmal etwas jenseits der Sache, dass die Eltern umgebracht worden sind.
Ne? Ich denke auch bei Batman muss man vielleicht mehr Motivation schaffen. Überhaupt bei Superhelden, die keine Superkräfte haben, da muss man immer wieder Motivation nachlegen. Da kann man nicht einfach, bei Superman kannst du sagen, okay, der hat die Kraft und seit Spider-Man wissen wir, daraus resultiert Verantwortung und die setzt er um, sondern bei einem Superhelden, der das aus sich heraus tut, braucht man eine Motivation und vielleicht reicht es auch gerade einem Kinopublikum nicht, sich zu erinnern, damals habe ich mal irgendwann so einen Tim Burton Film gesehen und da sind irgendwie Eltern erschossen worden und darum opfert er sich selbst so auf, um jetzt irgendwie Kriminalität zu bekämpfen, sondern da muss man vielleicht auch für ein Kinopublikum nochmal nachlegen, also da weiß ich gar nicht so genau, ob das jetzt...
Ja, oder weil die Figur tatsächlich gerade Batman, also so von sich aus irgendwie so eine unfertige Motivation hat, letztlich. Also, weil du ja auch quasi als, an welchen Gegenspielern arbeitet er sich immer ab? Es sind immer die gleichen. Ja? Also es ist quasi so das ewige Karussell, dann kommt wieder irgendwie der Joker, dann kommt, weiß ich wer dann noch, kommt Two-Face und so weiter und so fort. Das sind jetzt natürlich auch nicht immer irgendwie die Gegner, aus denen dann nochmal irgendwie so die neue Story kommen würde.
Ja, wobei natürlich das Problem hat jeder Superheld. Also so mehr oder weniger zumindest behaupte ich, wobei ich nicht alle großartigen Superhelden lese, gebe ich ja zu, die verfolge ich von Zeit zu Zeit so ein bisschen. Aber wenn du es mit Super-Schurken zu tun hast, es kann halt auch nicht irgendwie über die letzten 50 Jahre in jedem Monat ein neuer Superschurke auftauchen. Und gerade so Leute
wie... Zumal auch unsinnig werden, weil du so denkst, was ist denn das jetzt wieder für ein Typ? Okay, der Monsterköpfige, ah okay. Und dann wird's irgendwann lächerlich.
Und so, so Typen wie eben den Joker, die will man ja auch immer wieder sehen. Also der Joker ist ja der perfekte Gegenspieler zu Batman eigentlich. Ja, klar. Und den will ich wieder sehen und natürlich will den auch jeder Autor oder viele Autoren wollen den auch mal schreiben.
Ja.
Und das kann ich gut verstehen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Joker-Geschichte habe.
Ich fand das neulich ganz lustig, dass mal im Comicladen war ich und da unterhielt mich mit jemandem, der irgendwie so ein absoluter Marvel-Fan ist und die ganzen DC-Sachen auch irgendwie scheiße. Das ist alles unrealistisch. Dann hätte er den halt im Kopf abschlagen sollen, dann wär's doch jetzt erledigt mit dem Joker.
Batman hat halt einen Kodex.
Ja, aber da geht's ja auch immer wieder dran, ne? Also das ist natürlich zum Beispiel jetzt hier auch in diesem Holy Terror-Ding wieder. Also da.
Ich finde es halt schade, wenn das nicht mehr da ist, dass dieses sich selber fragen, was richtig ist, weil ich finde, das ist gerade in Comics das Wichtige, dass man immer wieder den Helden an diesen Gegnern auch spiegelt und dann guckt, okay, der ist crazy, der aber auch, und was machen wir dann da draus? Und wo musst du als, der Superheld ist in der Regel derjenige, der sich korrigieren muss. Der immer an sich weiterarbeiten muss, der sich fragt so, ey scheiße, was tue ich hier eigentlich? Und dann hast du irgendwie deine Faust in irgendeinem blutigen See, nachdem du das erledigt hast und dann denkst du, ja, war das jetzt richtig?
Insofern hat Frank Miller vielleicht auch recht. Also er hat ja gesagt, okay, die Geschichte, dass es keine Batman-Geschichte geworden ist, liegt auch daran, dass es eigentlich keine mehr ist, weil dieser Typ da, der Richter, der zweifelt halt nicht an sich selbst, ja, keine Sekunde lang. Zweifelt er daran, ob das, was er da tut, in dem Ding richtig ist. Und insofern ist es natürlich dann wirklich keine Batman-Figur mehr. Ne? Man kann sich auch, den einen Satz vielleicht noch, man kann sich auch fragen, zur Ehrenrettung von Frank Miller, ob er das nicht auch kritisch irgendwie gemeint hat. Nur dann müsste man davon ausgehen, ob er immer so quasi also ob er uns jetzt quasi vorspiegeln will, wie ausgetillt die amerikanische Gesellschaft nach 2000 gewesen ist und welche harten, unreflektierten Rachefantasien und Racheideologien es da eigentlich gegeben hat. Nur das wäre dann irgendwie eine große Aufopferung, finde ich schon, die Frank Miller sich da selber auferlegt hat, dass er jetzt seit 2001 immer irgendwie den konservativen Knochen spielt in den Medien, der immer sagt irgendwie, I know squat about Islam, but I know a damn lot about Al-Qaida and I want to burn them all in hell.
Okay, da gibt's wenig Grauzonen in dem Satz.
Ich denke auch, ja. Da muss man schon eine Menge guten Willen mitbringen, um das zu glauben.
Aber vielleicht wird's irgendwann so sein, ich erinnere mich nur an einen parallelen Fall, Robert A. Heinlein, Science-Fiction-Autor, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, hat auch zum Beispiel die Buchvorlage geschrieben zu Starship Troopers, dem Film.
Ah.
Und Starship Troopers, das Buch, war ein relativ rechtes Ding. Also so ein Werk, wo man sagen würde so, ei, okay, war auch so ein bisschen eine andere Zeit. Und wenn man das heute liest, findet man das alles extrem direkt. Und man denkt sich, um Gottes Willen, da hat er ja sich jetzt aber nicht viel Mühe gegeben, das zu verschleiern, was er da denkt. Und das wurde verfilmt. Und die Verfilmung, für den Fall, dass sie jemand gesehen hat, die war ironisch. Also sie haben quasi auf das Buch eine ironische Version draufgesetzt und du hast einfach gemerkt, es gab zum Beispiel so Szenen, wo die Medien berichten vom Krieg, Menschen werden erschossen und zwar zu Hunderten, wird gezeigt. Dann zeigen sie irgendwelche Experimente an einer Kuh, dann kriegt die Kuh so einen schwarzen Balken übers Gesicht. Ne? So solche Sachen. Okay. Und vielleicht bekommt dann irgendwann, wenn Amerika auch nochmal auf eine andere Art und Weise die Sachen reflektiert, gerade dieses Ding nochmal so ein Treatment, so eine Behandlung, die das auch nochmal anders sieht, also dass zum Beispiel Holy Terror nochmal bearbeitet wird oder was weiß ich, als Film erscheint oder so.
Ich denke ja, sowas kann man hoffen, aber ich glaube, verlassen kann man sich auf sowas nicht. Ne?
Aber wir sagen es ja jetzt extra, damit die sich da... Ne?
Die man hat ja schon öfter auf uns gehört.
Ja, ständig. Ständig. Spannende Diskussion auf jeden Fall. Ein paar Kleinigkeiten haben wir noch vielleicht zum Schluss.
Ja, wollen wir mal ein bisschen auf Megamanisch eingehen? Wir haben mal... Ja. Dieses Mal nichts Neues, worauf wir uns freuen, aber so ein paar von den Sachen, auf die wir uns gefreut haben, sind dann inzwischen auch mal passiert. Etwas länger her ist ein Buch, das du lesen wolltest.
Stimmt. Ach du gut, dass du es sagst, ich vergesse es nämlich immer. Ich bin ja ein großer Fan von Hannu Rajaniemi, ein Science-Fiction-Autor, der ein Buch geschrieben hat, was bevor es erschien schon total gepriesen wurde und wo Leute dem Skript schon fast schon magische Fertigkeiten irgendwie andichteten, nach dem Motto, Gott, das ist groß, Verbeugung, das Buch war noch überhaupt nicht draußen. Und da habe ich natürlich gedacht, cool, muss ich lesen, weil gehypt. Und es hieß The Quantum Thief. Und es war tatsächlich sehr gut. Und da kam der zweite Band raus, den wollte ich unbedingt lesen, der hieß The Fractal Prince. Und The Fractal Prince hat mir, um ehrlich zu sein, weil ich muss das natürlich auf Englisch sofort haben, so der klassische Fall, hat mir echt Schwierigkeiten bereitet, Arne, am Anfang.
Also du sprachlich oder inhaltlich?
Also inhaltlich, weil was der halt macht, der Rajaniemi ist, er macht keine Kompromisse im Hinblick darauf, was da jetzt an Fülle vorliegt, an Setting, Informationen, Menschen, Kultur, kulturellem Hintergrund. Mhm. Und du hast wirklich ein Ding nach dem anderen. Du liest dir dann irgendwie zum Beispiel diese Reprise auf den letzten Teil durch und da kommt ein Satz nach dem anderen. Ich gucke gerade nochmal, ob es hier irgendwo im Regal steht, dass ich es jetzt aus Versehen rausziehen könnte, aber du hast mich natürlich damit überrascht, deswegen sehe ich es jetzt glaube ich nicht oder hast du es? Da ist der Quantum Thief, hier ist der Fractured Prince. Du hast wirklich so viele Begriffe, die er erfunden hat, dass du dann da halt so sitzt und denkst so, wer waren nochmal die Sobornost und der hat mit dem, das war die Schwester von und die haben, das war virtuell und dann geht das halt so ne? Und bis du da wieder drin bist, das dauert halt einfach und die Geschichte ist dann aber wirklich wieder wirklich, wirklich gut. Also sowas wie They have changed since the last time and list esoteric topics. Fire Eaters, Human Cannonballs, Poison Resistors, Wall of Death Riders, Multiple Mental Marvels, Escapologists. Und du denkst so, okay. Und dann geht's da aber gar nicht drum. War mal nur so ein Ding, wo er einfach mal so ein bisschen auspackt. Man muss sich durcharbeiten. Ich sag's ganz ehrlich. Also man muss sich wirklich, wirklich durcharbeiten. Dann kriegt man aber auch ein Geschenk, weil ich fand's toll, was er da wieder von der Story erzählt hat und es soll noch einen dritten Band geben aus dieser Reihe über diesen Dieb, um den es da geht, der quasi die Hauptfigur ist. Und Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Der Satz, der hinten drauf stand, den fand ich nämlich schon ganz toll. On the day the hunter comes for me, I am killing ghost cats from the Schrödinger Box.
Oh, das bringt uns auf unsere Folge 0. Erinnerst du dich, wo ich mich an Schrödingers Katze festgebissen
habe? Was hast du denn da nochmal gesagt?
Ach genau, kann ich das auch nicht wiedergeben. Hier, ihr Hörer, ihr könnt das ja alles nachhören, ist ja kein Problem. Einfach auf der Website nach unten scrollen oder so und dann auf den ersten Kontakt klicken.
Und dann alles nochmal von vorne hören. Alles nochmal durchhören. Daumen hoch hat mir sehr gut gefallen, aber nehmt euch Zeit, wenn ihr das Ding lest, und vielleicht ist es besser, wenn es dann auf Deutsch rauskommt. Ich weiß aber nicht, wann das genau passieren wird.
Okay, ich habe mich auch über etwas gefreut, nachdem ich mich eine ganze Zeit darauf gefreut habe. Und zwar
hast du dich wieder irgendwo raufgefreut?
Ja, ich habe mich raufgefreut, ja. Und danach habe ich mich darunter gefreut.
Ja.
Buffy, ich hatte das schon ein paar Mal erwähnt. Meine Lieblingsfernsehserie und auch irgendwie Comicserie. Und da gab es ja diesen Willow Spin-off, Willow Wonderland, auf den ich mich wirklich sehr gefreut hat, der mich auch einen guten Tag hat schnappatmen lassen, als ich davon gehört habe, dass es erscheinen wird. Jetzt hatte ich das erste Heftchen endlich in der Hand, das zweite ist inzwischen in den USA auch erschienen, habe ich aber noch nicht. Und mein Fazit fällt sehr kurz aus, nämlich amerikanische Heftchen sind zu kurz, um mir ein ordentliches Bild zu machen. Ich freue mich aber trotzdem weiter sehr darüber, dass es das gibt, und werde das alles lesen und bei Zeiten dann nochmal besser darüber berichten. Aber
der Sammelbandeffekt dann quasi.
Genau, ich kann jetzt auch irgendwie, das Heftchen ist zu kurz, um eine ordentliche Meinung zu sagen. Wenn ich anfange, die Geschichte so ein bisschen zu erzählen, wo das startet und so, dann spoilere ich ganz viel aus der Buffy-Story, das geht auch nicht. Ich freue mich ganz doll darüber, kauft das auch, kauft auch alle anderen Buffy-Sachen, dann werdet ihr so glücklich wie ich. Und ich bin selig. Ich freue mich aufs nächste Heftchen, alles ist gut.
Man sieht es dir auch an,
wie selig du bist, da wird das Lächeln groß und die Augen kriegen diese kleinen Lachfalten.
Diese kleinen Schlitze.
Ganz gut. Ich weiß ja, dass du ein großer Fan bist, deswegen habe ich eine Überraschung für dich heute dabei, hey. Arne. Weil ich weiß, dass du du lebst ja quasi mit dem einen Fuß im Joss Whedon-Verse. Joss Whedon halt der Erfinder von Buffy und so. Und ich weiß nicht, ob du ein Fan hiervon bist, aber ich saß und dachte, das muss ich dir unbedingt zeigen. Endlich gibt es das.
Das das ist die Serenity, oder?
Das ist richtig.
Yay, aus Lego.
Ja.
Korrekt.
Gibt es jetzt endlich. Das fand ich echt interessant.
Oh Gott, sowas darfst du mir doch nicht zeigen. Ich versuche doch immer Ramsch zu vermeiden.
Oh Gott. Von Lego gibt es ein Set, was man bauen kann, das tatsächlich gibt, dass man die Serenity nachbauen kann.
Serenity sollte man an der Stelle vielleicht einwerfen. Das weiß ja nicht jeder. Das ist das Raumschiff aus der grandiosen, leider sehr kurzen Fernsehserie Firefly, zu der es immer wieder Bemühungen gibt, sie mal wieder aufleben zu lassen. Ich glaube, sie ist damals gescheitert, weil Fox nicht in der Lage war, die Folgen in der richtigen Reihenfolge zu senden, und darum ist das Ding halt natürlich gefloppt, weil ist halt eine Joss Whedon-Serie, die auf natürlich irgendwie auf der vorangegangenen Folge aufbaut, und wenn man das durcheinander mixt, dann vielleicht ist es auch nur eine Urban Legend, ich weiß es nicht genau.
Es ist aber übrigens für alle, die Fernsehen machen, bei den meisten Serien so, dass wenn man sie in der falschen Reihenfolge sendet, das nicht so toll ist.
Früher war das ja nicht unbedingt so, ne?
Stimmt, ja gut, aber, kommt auf die. Man muss dazu sagen, dass bevor ihr jetzt irgendwie anfängt, bei Lego anzurufen, es handelt sich um ein inoffizielles Set.
Ah!
Ja, sorry.
Das heißt, ich komme drumrum, ja?
Naja, also das wird schon, es ist ein inoffizielles Set, was man aber kriegen kann. Ja. 1186 Teile, 7 Fuß lang. Das ist richtig groß.
Oh nein, das ist zum Glück zu groß, als dass ich es haben möchte.
Kannst du wahrscheinlich drin fliegen.
Yeah.
Yeah.
Ein Schmugglerraumschiff aus Lego. Da tun sich ganz neue Möglichkeiten auf.
Ja, ich hab mir gedacht, dass dich das freut, dass du da Spaß dran hast.
Ja, Firefly müsst ihr natürlich auch alle gucken. Das ist ganz
toll. Ich habe den Film, glaube ich, mal gesehen, was nicht reicht. Es gibt einen Film, richtig?
Der heißt aber, glaube ich, auch dann
Serenity.
Genau. Die Serie ist toll. Ich kann die empfehlen.
Joss Whedon. Dann vielleicht zum Abschluss, lass uns doch noch kurz über ein Riesending reden dieses Winters, über den Hobbit.
Reden wir noch kurz über den Hobbit. Ist das möglich? Ein kleines Buch, das auf drei Filme aufgepustet wird, mal kurz zu besprechen.
Ja, ich wollte eigentlich über einen Ansatzpunkt sprechen. Ich hatte neulich was gelesen, da schrieb jemand so, ich mag ja solche Fragen im Netz, die immer so ne, so ein bisschen einen aufwühlen, stand so, wird der Hobbit der neue Phantom Menace? Und da ging es natürlich darum, dass Phantom Menace, dieser erste von den neuen Star Wars Filmen, dass das so ein Ding war, wo alle gesagt haben, Gott, das wäre, was hat der für einen Film gemacht, so Kinderdinge. Ihr habt mein Spaß an dieser Serie zerstört. Und es gab wohl jetzt schon Kritiken, die gesagt haben, so, ist vergisset, ne? Wenn man es dann wahrscheinlich hintereinander wegguckt, dann hat es wieder Sinn. Aber ja, und da wollte ich mit euch drüber reden. Weil du jetzt auch sagst, ne, auf drei Teile aufgeblasen. Es könnte schon sein, ne, dass wir da nicht zu viel Hoffnung hegen sollten, was diesen Film anbelangt.
Also Teil 1 ist jetzt erstmal nur,
ich weiß nicht, bis wohin der gehen soll.
Unerwartet, so nur der Aufbruch oder was?
Ach du Scheiße. Ja, das ist krass. Also
es ist ja nur ein kleines Büchlein, ne?
Ja, es ist wirklich verrückt. Also wenn man sich an das Geheul erinnert, als der Herr der Ringe verfilmt wurde und dann, oh, was die alles rausgestrichen haben und Tom Bombadils Haus, es kommt gar nicht drin vor und
stimmt.
Es ist irgendwie alles kaputt und sie haben es so zerschnitzt und zerschnatzt. Wie konnten sie das tun? Ich frage mich jetzt wirklich, also daraus einen Film zu machen, oh, das wird knackig, daraus zwei Filme zu machen, da muss man schon ein bisschen mehr reinschieben, aber was machen sie mit drei Filmen? Ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen. Wenn sie... Gut, vielleicht überraschen sie uns. Es wäre ja schön, aber...
Wahrscheinlich haben sie festgestellt, dass allein um die ganzen Zwerge am Anfang reinkommen zu lassen, sie eine halbe Stunde brauchen.
Weil das ist ja wohl so ein Problem gewesen mit den Zwergen. Ja,
Entschuldigung, ne? Bitte, aber es ist auch... Ich meine, ich habe das in dem Buch gelesen und ich habe so gedacht, da, das wird ein Spaß. Das Erste, was ich alle frage, die aus dem Film rauskommen, ist, und welcher war dein Lieblingszwerg? War es Balin, Dwalin, Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombur oder Thorin?
Thorin Eichenschild, natürlich.
Ja, natürlich Thorin Eichenschild. Natürlich. Der Einzige, der einen Nachnamen hat.
Die im Übrigen.
Die anderen alle, heißen
wie
alle
Bimbos Sohn oder so. Erfahren habe, weil ich mich mit einigen Tolkienologen unterhalten habe. Die stammen ja alle tatsächlich aus der altnordischen Mythologie. Also diese die Namen, die gab es vorher schon.
Die Namen?
Ja.
Ja, gut, das ist natürlich Tolkien, ne? Der hat sich irgendwie.
Das ist ja toll.
Das ist ja toll geschehen. Tolkien.
Oh Gott.
Merp. Ne, dass der da irgendwie wieder richtig was reingesteckt hat, das erwartet
der
man
hat
ja
sich
bei
da
dem.
Ganz schön was ausgedacht.
Genau. Am Anfang hier, ich habe eine schöne Ausgabe übrigens von der Hobbit. Ich hätte es nicht gelesen, Arne, vorher. Mhm. Ich gebe auch gerne mal zu hier, ich habe den Hobbit nicht gelesen, ja.
Das ist verrückt, sonst bin ich immer der Typ, der die Bücher nicht gelesen hat.
Ja, in dem Fall bin ich es. Und habe mir hier eine schöne englische Ausgabe gekauft. Guck mal.
Mhm. Ah, ist hübsch.
Sehr schön.
Sehr klein, aber sehr schön gebunden.
Ja.
Für die Hosentasche, ne?
Ja, Pocket. Pocket Edition.
Typisch englische Bücher auf so komisch, bisschen moksigem, dünnen
Bibelpapierartigem.
Papier, aber irgendwie.
Ach, dann ist es aber gar nicht so dünn, vermutlich, ne?
Wie es aussieht. Nö, es hat schon ein paar Seiten, 300 irgendwas. Aber im Vergleich zum Herrn der Ringe ist natürlich wenig.
Ja, gut.
Und was
schön. Aber es ist wirklich schön, also es ist hübsch.
Dieser Umschlag, dieses Gezeichnete, man sieht nämlich außen drauf, hauptsächlich in grün und grau gehalten,
Wollen wir davon gleich mal ein Foto machen?
Das können wir machen. Sieht man die Landschaft und hier Auenland wahrscheinlich und hinten natürlich so die Bergspitzen und eine rote Sonne, die da untergeht und einen roten Drachen, der hier oben fliegt.
Dann ist das Nebelgebirge, würde ich denken.
Und das ist tatsächlich eine Skizze, die Tolkien selbst gezeichnet hat. Ich weiß nicht, ob die auch um andere Ausgaben drumherum geschlungen wurde, hier dieser Schutzumschlag, aber ich glaube, bei der englischen ist es auf jeden Fall immer dabei und deswegen fand ich das auch so schön. Und ich weiß, dass es wohl damals darum ging, dass sie das nicht im Mehrfarbdruck machen wollten, sondern nur zwei Farben, dass es grün und grau war, und rote Sonne und roter Drache konnten sie sich damals irgendwie nicht leisten.
Ach, okay.
Glaube ich, das war die Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie es dann gemacht haben oder nicht, das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Aber das war auf jeden Fall ein Diskussionspunkt. Deswegen fand ich das so schön, weil das so einfach so eine schön gezeichneter Umschlag ist, der da drumherum ist.
Ich wollte eben auf das, Vorstelligwerden der ganzen Zwerge bei Bilbo noch eingehen und dass sie diesen Trick ja später irgendwie bei Beorn nochmal anwenden, aber da kann ich jetzt gar nicht weiter ausholen, weil du hast es noch nicht gelesen und vielleicht auch andere Leute hier noch nicht.
An der Stelle bin ich natürlich schon,
gerne sechs,
aber ich würde es nicht spoilern.
Ich hätte gerne sechs Eier mit Speck.
ja, insgesamt fand ich die, ich bin mal gespannt, was noch kommt, ich bin so ungefähr bei der Hälfte.
Der hieß doch Beorn irgendwie so, ne?
Ja, oh Gott. Beorn.
Ja, gut. Ich finde die, Björn. Es ist natürlich
Björn.
Björn, genau. Ich finde die Geschichte halt ein bisschen dünn. Bis jetzt.
Oh. Also als ich sie gelesen habe mit 12 oder so, fand ich sie fetzig.
Ja, es ist ja auch ein Kinderbuch.
Nicht genügend komische Sprachen drin oder was?
Nee, aber sie, die Geschichte ist halt sehr straight. Das ist halt so, so ja, ich will, ey, wenn ich jetzt wieder was, na gut, ich kann es ja machen.
Ja, mach doch.
Immer wenn ich sowas sage, dann sagen alle, ist so verrückt, der Hobby ist so gut. Es hat so ein bisschen was von einer schlecht organisierten Rollenspielrunde, wo der Meister dich einfach von Punkt A, Punkt B, Punkt C zu Punkt D, zu Punkt E, zu F schickt. Und es ist immer so abhaken, abhaken.
Eine Railroading-Geschichte, meinst du?
Ganz schlimm, ja. So ein Tunnel. Es ist so ein Tunnel. Und du läufst einfach alles ab.
Irgendwie ist er eigentlich weg und dann ist er plötzlich doch wieder da.
Ich gehe mal kurz weg, ne? Und dann denkst du schon so, Gott, dramaturgischer Kniff, damit die alleine sind, damit sie mal wieder Angst haben können. Und dann auf einmal taucht er wieder auf. Und du denkst so, oh bitte. Und vor allen Dingen, es sind so viele Sachen drin, von denen ich dann immer das Gefühl habe, dass sie hinterher als großes Motiv nochmal im Herrn der Ringe auftauchen. Mhm. Und deswegen ist das so wie eine Reprise, obwohl es natürlich keine ist. Also das macht es ein bisschen...
Also glaube, vielleicht, ich meine, das ist ja auch, vielleicht war das ja so eine... Da hatte der ja noch nicht so viel geschrieben im Sinne von erzählender Prosa einfach. Ne? Das ist ja 1937, das kam so einige Jahre vorher. Vielleicht ist es wirklich so eine Fingerübung auch einfach gewesen.
Apropos Fingerübung. Oh. Herr der Ringe, wenn man ganz ehrlich ist, und deswegen haben viele, viele Leute auch Probleme damit, das zu lesen, ist auch nicht so
lang.
Einfach, nee, weil ich weiß, dass ich es tatsächlich
nicht
einmal...
Nicht so einfach.
Aber ohne Scheiß, also man muss sich durchackern, es wird hinterher auch gut, aber zum Beispiel der erste Band, den ich als Film großartig fand, ja, diese Geschichte von, man lernt die alle kennen und was passiert da und ne, und die, welcher Held hat welche Motivation, super. Da fand ich den ersten Teil der Filme fand ich den allerbesten, so wie ich übrigens auch Batman Begins am allerbesten fand, weil man merkt, wie wird der Held aufgestellt, ja. Aber als Buch habe ich immer gedacht, Keule ist gut, ich habe begriffen, wie das so aussieht, die Bäume, die Blüten, die Hobbits und was und wie so ein Vorgarten und hier die Rundung und da das Haus. Und das war so übervoll, dass ich immer gedacht habe, kommt ihr jetzt mal endlich aus dem Auenland raus, damit die Story losgehen kann.
Ich fand hier ja aber trotzdem beim Hobbit bisher stimmt, das ist die Geschichte ist irgendwie relativ straight so, aber schon toll, wie so ein bisschen so eine englische Ironie eigentlich, so eine britische Ironie immer wieder so durchblitzt. Das hat mir schon so stilistisch einfach ganz gut gefallen. Also wenn das dann heißt irgendwie, naja, da war nicht alles so ganz Hobbit-mäßig oder so, also da hat es schon mehr an Humor und auch so ein bisschen Augenzwinkern, als ich von vornherein gedacht hatte, dass es haben würde.
Ich finde es auch auf Englisch, also weil das ist die englische Ausgabe, diese kleine Pocket Edition vom Hobbit. Ich habe auch es immer als einfacher empfunden, nicht weil ich jetzt so toll im Englischen bin, aber ich habe es immer als einfacher empfunden, gerade solche Bücher auf Englisch zu lesen, weil es mir dann ins Deutsche übersetzt auch manchmal ein bisschen zu simpel war. Und hier dann genau das, was du sagst, nämlich dieses Ironische und dieses Britische. Also
direkt am Anfang, es ist eine Hobbit-Höhle, aber Höhle jetzt natürlich nicht, wo überall Regenwürmer drin sind und aus der Wand raushängen oder nur aus Kies, wo es völlig ungemütlich ist, sondern irgendwie genau in der Mitte und deshalb eine gemütliche Höhle. So am Anfang mal, ohne dass du denkst, weiß ich nicht, man würde ja jetzt erstmal nicht darauf kommen, wenn jemand sagt Höhle, dass das sofort total fies ist.
Ich denke allerdings auch noch, dass es wichtig ist, der Hobbit ist jetzt kein Buch, um es als letztes Werk nach einem erfüllten Leben voller Fantasy-Literatur zu lesen, sondern das sollte eigentlich eher so ein bisschen an den Anfang, ne? Ja. Das ist, also es ist ja auch am Anfang der Fantasy überhaupt als Genre geschrieben worden und naja, so Elfen oder Elben natürlich, Entschuldigung, da sind wir ja schon mal für gerügt worden, die müssen ja erstmal erklärt werden, was das überhaupt ist und diese Hobbits, da muss man dann auch ein bisschen länger ausholen. Mhm. Die Hobbits sind tatsächlich, wie du sagst, die sind halt so ein bisschen Spießbürger und da muss alles irgendwie ordentlich stimmen und so, da kann man auch ein bisschen drauf.
Ich rauche noch mal meine Pfeife.
Genau, da kann man noch ein bisschen drauf rum und uneingeladene Gäste, kann ja wohl überhaupt nicht sein hier. Sind da los und ja.
Also auf jeden Fall empfehlenswert, dich vorher nochmal damit zu beschäftigen und ihr alle auch, wenn ihr Bock habt, es vielleicht zu lesen, weil wenn ihr den Film gesehen habt, das nochmal zu lesen, dann geht es, glaube ich, gar nicht mehr.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Ja. Okidoki.
Haben wir alles, oder?
Ich glaube, wir sind rum für den heutigen Abend.
Ja.
Und das eine oder andere haben wir, glaube ich, auch besprochen.
So ein bisschen was ist rumgekommen. Viel ja, Comic also, wieder mal.
Ja. Wir machen auch demnächst wieder andere Sachen. Also, weil Arne und ich haben auch da gesessen und haben gedacht so, Mensch, wir wollten doch mal dafür berühmt sein, dass wir auch ganz viele andere Dinge unterbringen.
Für den Themenmix, den wir mal hatten zu Beginn.
Ja, genau, den Themenmix. Und dann kamen aber so ganz viele Comic-Themen und ja, also wenn man die Chance hat, Interview mit Spiegelman unterzubringen und ein Interview mit Ralf König zu führen, dann sagt man aber nicht, du Ralf, tut uns total leid, aber wir machen jetzt erstmal ganz viel LARP.
Genau. Und Joscha, tut uns leid, wir wollen jetzt hier ein bisschen mehr Fantasy-Literatur. Geh mal.
Ja.
Ne? Schön.
Kennst du dich auch mit was anderem? Nö, dann tschüss. Ja. Und deswegen sind wir stolz darauf, dass es so viele schöne Comic-Themen bei uns gibt. Aber natürlich arbeiten wir auch daran, ganz viele andere tolle Themen auszugraben. Und im neuen Jahr wird es ein paar Überraschungen geben. Wir sagen noch nicht was, aber wir haben schöne Sachen auf Lager.
Genau, wir haben eine ganz ordentliche Liste.
Ja.
Aber natürlich wird auch Comic weiterhin vorkommen.
Natürlich wird auch Christian Möller, der gerade schon fast ein Herzkasper gekriegt hat, die mögen ja keine Comics. Frank, wir gehen.
Art, wir gehen, wenn schon. Also mit Frank gehe ich echt nicht nach Hause jetzt.
Entschuldigung, ja. Natürlich,
kann Kopfnuss
wird,
haben, Junge.
Natürlich wird, wird auch Christian nochmal bei uns auftauchen. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Danke, liebe Hörer.
Ja, und meldet euch und tut uns einen Gefallen. Wenn ihr irgendwas schön oder auch nicht schön fandet, kann ja mal passieren. Schreibt was in die Kommentare. Ihr könnt das machen bei uns auf der Webseite. Wir freuen uns über Feedback.
Wir freuen uns übrigens auch über Rezensionen bei iTunes.
Ja, bitte.
Das ist eine ganz tolle Sache. Ich habe mir übrigens auch vorgenommen und ich möchte damit jetzt auch jeden
jede von Frau euch mal, und jeden Mann im Land.
Mal anstacheln dazu. Ich habe mir vorgenommen, einmal pro Woche jetzt einen der vielen, vielen Podcasts, die ich so höre, und das sind wirklich sehr, sehr viele, bei iTunes zu rezensieren. Und natürlich vergesst auch nicht eure Lieblingspodcasts, wenn wir dazugehören. Das ist schön, mal mit ein bisschen Flatter zu beglücken.
Ja, also ihr merkt schon, wenn der Arne sich das so vornehmen kann, dann könnt ihr das auch. Wenn ihr denkt, ihr habt keine Zeit dafür, finde ich jetzt die 5 bis 10 Minuten, da mal einen schönen Text runterzuschreiben. Ja, die 10 Minuten hat man immer. Ja,
und 15 Minuten, was ist das schon?
Ach, das geht ratzfatz vorbei. Und das könnt ihr natürlich auch wirklich bei anderen Podcasts tun, die euch gefallen. Aber wenn es bei uns wäre, wir würden uns freuen.
Ja. Aber tut es auch bei anderen. Tut es bei allen.
Bei allen Podcasts wäre dann doch vielleicht ein bisschen mehr
bei
Arbeit.
Bei allen, die ihr hört. Aber bei uns auch. Bei uns als erstes.
So, danke fürs Zuhören. Macht's gut.
Tschüss.
Ach so, soll ich auch noch tschüss sagen? Ja, tschüss.
You'll see, you bastards, you'll see.